Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 193 des Swimcaster, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André, ich bin der Mikrofonhalter des Schwimmsports und berichte diese Woche live vom OMR des Schwimmens. Vergangene Woche haben die deutschen Meisterschaften stattgefunden. Von Donnerstag bis Sonntag schwammen sich die Sportlerinnen und Sportler in der Berliner SSE das Wasser um die Ohren. Und genau das ist der Hauptbestandteil der heutigen Episode. Es ist die eine der aufwendigsten Folgen des Jahres, deswegen auch diese eintägige Verspätung, weil ich tatsächlich die Arbeit unterschätzt habe, die hier drin stecken wird. Ich hätte einfach drauf loslabern können, aber dann wäre viel Wichtiges untergegangen. Unter anderem habt ihr in dieser Episode 28 Live-Audios aus der Mixzone von den Interviews in Berlin, von den Siegerinnen und Siegern, von den Geschichten, die dort passiert sind, von all den großen Schwimmzeiten, die dort stattgefunden haben. Nicht nur die großen Headlines, sondern auch das, was in der zweiten Reihe durchaus passiert ist. Wir werden die Geschehnisse in der SSE historisch einordnen und generell einen Blick hinter die Leistungen der diesjährigen deutschen Meisterschaften werfen. Vorweg gesagt erstmal, noch steigt kein weißer Rauch aus den DSV-Headquarters in Kassel. Wir wissen noch nicht viel, wie die künftigen Teams für die internationalen Höhepunkte aussehen werden. Heute, Freitagabend, noch nicht bekannt gegeben, wie das JEM-Team oder das AOF-Team aussehen werden. Auch die U23-Mannschaft ist noch nicht nominiert worden und natürlich auch noch nicht entsprechend das Team, das der Deutsche Schwimmverband zu den Weltmeisterschaften im Beckenschwimmen nach Singapur schicken wird. Fest steht allerdings, dass wir in Berlin viele, viele Normunterbietungen hatten. Viele Sportlerinnen und Sportler, die sich neu ins Team geschwommen haben, und auf all diese werden wir heute das Spotlight richten. Also dann, versetzen wir uns in die Berliner SSE oder erstmal an die S-Bahn-Station Landsberger Allee, denn die Hauptstadt war wieder gut zu uns. Der Kutschis Kaffee, unbezahlte Werbung an der Stelle, war lecker, das Wetter hervorragend, das Wasser war klar, die Sportlerinnen und Sportler perfekt vorbereitet auf ihren vorläufigen Jahreshöhepunkt. Das Tapern erfolgreich abgeschlossen, die Muskeln gelockert. Und reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Es werden zwei Rennen von diesen deutschen Meisterschaften sehr lange, alle Ewigkeit ist ein wirklich großer Begriff, aber ich wirklich für viele, viele Jahre in den Köpfen hängen bleiben, weil sie weit über das deutsche Schwimmbecken hinaus Wellen geschlagen haben. Und die Rede ist ganz klar von den 800 und den 1500 Meter Freistil der Männer. Und um die beiden Rennen aber zu verstehen, müssen wir etwas weiter vorne anfangen, nämlich am Donnerstag bei den 400 Meter Freistil. Die Bühne war bereitet, direkt für das erste Highlight dieser Meisterschaften. Der Weltrekordhalter Lukas Mertens sprang ins Wasser, war in der Meldeliste, war gemeldet über diese 8 Bahnen in der Berliner Schwimmhalle. Und er enttäuschte nicht, auf gar keinen Fall. Es war ein großartiges Rennen, das er dort ins Wasser brachte. Da gibt es nichts drumherum zu diskutieren. Natürlich schwamm er nicht wieder Weltrekord. Das war uns allen, glaube ich, vorher klar. Aber nach 8 Bahnen und 3 Minuten, 40 Sekunden und 61 Hundertstel schlug er mit einer Zeit an, die noch vor Weltrekord, also in der Zeitrechnung vor seinem Weltrekord in Stockholm, die Schwimmwelt in Aufruhr versetzt hatte. Jetzt an der Stelle hier schon fast eine Zeit, die ein bisschen unterging. Dabei darf man die wirklich nicht unterbewerten und für gegeben hinnehmen. Nur weil Lukas das so leicht aussehen lässt und inzwischen diese Zeiten von unter 3,41 in einer Regelmäßigkeit wiederholt, dass sie schon beinahe Alltag sind. Das sind sie nicht. Das müssen wir ganz klar sagen an dieser Stelle. Diese 3,40,61 hätte bei den Olympischen Spielen in Paris immer noch für den Olympiasieg gereicht, er war sogar deutlich schneller als bei seinem Olympiasieg gewesen. Diese 3,40,61 bedeutet auch, dass er jetzt aktuell in der ewigen Weltbestenliste über die 400 Meter Freistil auf dem ersten Platz steht, auf dem siebten Platz steht und auch auf dem neunten Platz steht. Also insgesamt nimmt er 3 Positionen in der Top 10 aller Zeiten über diese Strecke ein. Das ist keinem anderen gelungen oder keinem anderen vergönnt. Das ist er wirklich alleine und das illustriert das historische Ausmaß, in dem Lukas sich hier inzwischen bewegt, diese Sphären, die wir, weil sie quasi vor unserer Haustür nehmen und er einer von uns ist, für gegeben hinnehmen und das ist es nicht. Ich nehme euch jetzt mit ins Interview und dann können wir alle mal hören, was Lukas sagte zu den 400 Meter Freistil und zu seinen Leistungen, zu seinem Standing generell.
Auf jeden Fall. Ich denke, zwei so eine Rennen innerhalb von drei Wochen, das muss man erstmal so hinkriegen. Deswegen bin ich sehr zufrieden. Vor allem auch nachdem, wie Damian gesagt hat, auch lange Pause, so dann noch zurückzukommen, so schnell wieder da zu sein. Hätte ich ehrlich gesagt selber persönlich nicht mitgerechnet, aber umso besser, dass wir wieder gut dabei sind und mal schauen, was im Sommer so geht. Ich sage einfach mal, durch konstantes Training auch der letzten Jahre. Ich meine, ich trainiere jetzt seit 2019 bei Bernd. Bernd ist für mich der beste Trainer Deutschlands, wenn nicht sogar in Europa. Von daher sind so eine Zeiten bei kontinuierlichem Training ein bisschen Talent auch erklärbar. Ich meine, es kommt nicht von irgendwo. Ich bin da langsam rangeführt worden an dieser Weltspitze, an das Top-Niveau da oben. Mittlerweile habe ich mich da, würde ich sagen, etabliert. Und auch durch so eine Zeit bestätigt man das auch nochmal. Absolut. Das habe ich eben auch gemeint. Also der Kopf ist noch fast wichtiger als der Körper, weil hier sind alle fit. Hier reist keiner mit einem Bierbauch an oder mit irgendwie, dass er unfit ist. Ich meine, man muss da oben im Kopf fit sein und bereit dafür, die Dinger zu machen. Ja? Und auf den Punkt das halt zu machen. Das ist beim Schwimmen so die große Kunst. Als Fußballer hat man noch ein paar mehr Spielzeit. Wenn man ein Spiel vielleicht mal nicht so gut macht, dann passiert. Aber wir Schwimmer haben vielleicht zwei, drei Chancen im Jahr und die muss man nutzen. Ja, super gut. Ich meine, ich hatte, glaube ich, noch nie so eine volle Halle in Deutschland gesehen. Vielleicht hat das letztes Jahr auch ein bisschen was bewirkt in Sportdeutschland, in Schwimmdeutschland. Von daher bin ich sehr froh und ich hoffe, der Trend geht weiter, dass ja immer mehr Leute wieder auf Schwimmen aufmerksam werden.
Ihr merkt, die Fragen sind aus den Interviews rausgeschnitten. Ich denke, es ist trotzdem alles verständlich, worauf das so hingeführt hat. Und schon interessante Einblicke, die Lukas hier bietet, auch vor allen Dingen auf die Frage, wie denn solche Leistungen möglich sind nach all der langen Pause, die er gemacht hat, nach all den Terminen, die nach Olympia waren. Da sieht man, wie wichtig diese Trainingsbasis ist, die er hat. Und Lukas ja auch jemand, der sich nach unten orientiert, also Richtung 800 und dann runterarbeiten, 400, 200 bis zu den 100 Metern, wo er am Ende final den Staffelstartplatz, wie das noch zu Olympia geglückt war, verpasst hatte. Das alles geht natürlich nur mit einer entsprechenden Ausdauerbasis und da hat er ja durchaus starke Trainingskameraden an seiner Seite, unter anderem Olli Klemet, Florian Wellbrock, Sven Schwarz, Johannes Liebmann, Arne Schubert hier zu nennen. Sven Schwarz schwamm im Vorlauf 3,46, meldet dann das Finale ab, aus Gründen, zu denen wir gleich noch kommen. Aber Oliver Klemet und Florian Wellbrock leisteten ihm starken Widerstand über die 400 Meter Freistil, so stark, wie das eben bei einer 3,40,61 gehen kann. Olli und Flo schwimmen eine 3,43 bzw. 3,46. Das wäre im Finale bei Paris Platz 6 und Platz 7 gewesen. Also durchaus kein Grund, hier enttäuscht zu sein, zumal die 3,43 von Olli auch im Bereich seiner Bestzeit ist. Und so hat Olli im Anschluss auch das Rennen selber bewertet.
Ja, sehr zufrieden. Also ich hatte ja vor ein paar Tagen die 10 Kilometer und das Snowboardrennen im Freiwasser. Aber es hat schon viel Energie gekostet, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt noch so schnell schwimmen konnte. Es war genauso schnell, ziemlich genau, wie in Stockholm. Deshalb bin ich sehr zufrieden. Oh, neben Lukas Schwimmen ist immer so anstrengend, wenn man nicht aufpasst, ist er nach 50 Meter schon ganz weg. Aber er zieht einen immer sehr gut, deswegen sehr zufrieden, ja.
Nun gestaltet sich die Situation wie folgt. Lukas Mertens, Oliver Klemet haben beide den Startplatz sicher über die 400 Meter Freistil. Sven Schwarz hat es gar nicht erst probiert. Florian Wellbrock hat den Grundspeed nicht mitgebracht, um sich hier für einen WM-Startplatz im Becken zu empfehlen, beziehungsweise qualifiziert hat er sich, aber er hat sich in der deutschen Konkurrenz nicht durchgesetzt. Und so ging es in den zweiten Tag hinein zu den 800 Meter Freistil. Doppelte Distanz. Und ich hatte im Vorfeld 8 Minuten Entertainment versprochen und ich glaube, wir können festhalten, dieses Versprechen ist gehalten worden. Ich hatte hinter den Gänsehautkulissen und kann etwas auf meine Bucketlist setzen, wo ich sagen, wenn mich irgendwann mal jemand fragt, sagen kann, ich war zu diesem Moment in der Halle. Denn es war eine irre Show, die aus Hannover dort geboten wurde, in Person von Sven Schwarz. Über diese 16 Bahnen in der Berliner SSE hat er das Becken in Brand gesetzt, hat diese Euphorie, dieses Feuer, diese Energie auf die Zuschauerränge überschwappen lassen und es war eine unfassbare Stimmung, es war eine unglaubliche Lautstärke, die natürlich auch entsprechend angeheizt wurde und getragen wurde vom Sprecherteam in der Halle, die dort klar machten, zu welcher heroischen Leistung Sven hier gerade im Becken unterwegs ist. Am Ende, nach den 16 Bahnen, stand auf der Anzeigetafel eine 7,38,12. Damit hat er nicht nur den erst knapp 2,5, 3 Wochen alten deutschen Rekord von Lukas Mertens um fast eine Sekunde unterboten, sondern gleichzeitig auch den Europarekord von Daniel Wiffen, die 7,38,6, um eine halbe Sekunde verbessert. Und die 7,38,6, das war die Siegerzeit von Daniel Wiffen bei den Olympischen Spielen in Paris. Und so hypothetisch, theoretisch, in einem Paralleluniversum, hätte Sven bei den Olympischen Spielen nicht nur den 5. Platz, und dieses nur ist in Anführungszeichen zu sehen, nicht nur den 5. Platz belegen können, sondern sogar Olympiasieger werden können. Sein Coach meinte vorher noch, ey, pass auf, 800 Meter, spring einfach rein und guck mal, was geht. Und so sah es auch, er macht von vorne weg Druck, setzt sich direkt ab von der Konkurrenz, die dort alle Leibe bei Leibe keine kleinen Namen sind. Ja, es sind Florian Wellbrock und Oliver Klemet, die hier Paroli bieten, kommen nach 7 Minuten 43, 7 Minuten 44 ins Ziel. Aber schon zur 400 Meter Marke hat sich Sven so weit abgesetzt, dass eigentlich bloß noch die Frage steht, ey, reicht es wirklich für den deutschen Rekord und für den Europarekord? Er schwimmt bei 400 Metern 3,47,80. Zur Erinnerung, die WM-Qualifikationsnorm vom DSV war 3,47,0, wenn ich das richtig im Kopf habe. Diese 400 Meter Durchgangszeit hätte ihm bei diesen deutschen Meisterschaften Rang 4 gesichert, nur knappe anderthalb Sekunden hinter Florian Wellbrock. Was verdeutlicht, welch enormes Tempo Sven hier angeschlagen hat. Er wird dann aber auch extrem kurz. Also ab 400 Metern sieht man deutlich, wie die Zuglänge abfällt, wie er mehr und mehr zu kämpfen hat, das Ding auch ins Ziel zu bringen. Wenig verwunderlich bei der hohen Belastung, der er dort ausgesetzt ist. Er schwimmt dann alleine vorneweg ein Rennen gegen die Uhr und gegen die virtuelle Rekordlinie von Lukas Mertens und Daniel Wiffen. Und wir erinnern uns, Lukas Mertens hatte damals in Stockholm mit einer 3,51 begonnen und war eine 3,48 draufgeschwommen, also 3 Sekunden negativ, hat einen irren Backend-Speed, gegen den Sven jetzt hier Bahn um Bahn zum Zug ankraulen musste. Und das tat er. Eine 27,15 auf der allerletzten Bahn ist eine Zeit, da kann man schon deutlich werden und sagen, ey, der Vorsprung war so groß, er muss dort nicht all in gehen. Aber es läuft und die Zitrone, die er dort in der Hand hält, quetscht er aus bis zum allerletzten Tropfen. Und das ist nicht der einzige Grund, diese immense Anstrengung, warum wir im nachfolgenden Interview einen sprachlosen Sven Schwarz erleben, sondern außerdem erleben wir ihn sprachlos, weil er selber gar nicht begreifen kann, was in diesem Rennen los war und was passiert ist. Aber hört am besten selber rein.
Nee, noch nicht. Also beim Schwimmen habe ich gemerkt, dass es echt gut sein musste, weil ich doch so schnell so weit vorne war, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zu den anderen beiden. Natürlich war der direkte Vergleich in dem Sinne das Wichtigste für mich erstmal, dass ich das Rennen überhaupt gewinne. Dass es natürlich jetzt so schnell war, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ja, manchmal hat man einfach diese Tage, wo dann alles perfekt läuft. Es ist jetzt alles perfekt gelaufen und ja, ich bin mega happy. Also die ersten 400-500 Meter konnte ich doch das Tempo relativ hoch halten, konnte das mit wenig Aufwand machen. Das hat natürlich dann extrem geholfen, dass ich die letzten 300, 200 Meter nochmal einen draufsetzen konnte, dass ich gar nicht diesen Abstand verkleinern lassen musste. Und ja, dementsprechend hat man dann halt einfach gesehen, dass das Tempo einfach hoch gehalten wurde und dass ich das einfach durchhalten konnte. Aber wie das jetzt ab den ersten 400, es lief so gut, dass ich dann die zweite Hälfte so, das habe ich selber nicht gespürt, nein. Also in Stockholm hätte ich mir schon deutlich bessere Zeiten erhofft, dass ich nicht eine 41,1 beispielsweise oder die 39 von Lukas schwimmen konnte, war mir ein bisschen klar in Stockholm vor 2 Wochen. Aber ja, dann ist natürlich der Druck immens gestiegen, weil man sich ja bei uns mit extrem guten Zeiten einfach nicht qualifizieren kann. Das ist natürlich extrem ärgerlich, aber letztendlich haben wir auch einfach einen riesen Konkurrenzkampf innerhalb Deutschland, was natürlich zu solchen Leistungen einfach beiträgt.
Und letztendlich muss man halt jetzt einfach sagen, dass der Druck immens hoch war. Aber ich konnte da irgendwie mit umgehen, keine Ahnung. Und es war heute einfach dieser Tag, der perfekt war. Kann das auch nicht so erklären gerade, sorry. Tut mir leid. Ist extrem schwer zu sagen. Wir haben hier natürlich den Vorteil in dem Sinne für die Zeiten, dass wir nur nachmittags schwimmen müssen. Keinen Vorlauf haben, wo wir uns den Tag früher reinsteigern müssen, wo wir schon schnell schwimmen müssen. Bei der WM muss man extrem schnell schwimmen, weil es kann auch mega schnell passieren, dass man einfach rausfliegt morgens. Und dadurch hat man halt die Vorbelastung halt schon. Was dann im Finale passiert, ich glaube, mittlerweile ist es so dicht, dass da einfach alles passieren kann. Aber natürlich hat man mit einer 7,38 ganz gute Chancen, auch wieder ins Finale zu kommen, auf jeden Fall schon mal. Und vielleicht dann auch vorne mitzuschwimmen, aber das müssen wir dann gucken. Also auf jeden Fall, der Wettkampf ist noch nicht vorbei. Wir haben noch die 1500 am Sonntag. Da ist natürlich auch noch der Fokus drauf, aber meine Lieblingsstrecke, die 800, die habe ich mir jetzt schon mal gesichert. Das ist schon mal so der erste Schritt, der wichtigste Schritt für mich persönlich. Und mal gucken, was der Abend noch so bringt, aber viel lässt es nicht zu, weil am Sonntag geht schon wieder weiter.
Ja, und da bleibt dann fast nur zu sagen, die anderen in diesem 800 Meter Freistil-Finale sind Statisten. Florian Wellbrock schwimmt auf den zweiten Platz, 7,43. Oliver Klemert wird in 7 Minuten 44 Dritter und gewinnt die Bronzemedaille. Beide Zeiten hätten bei Olympia in Paris, und das ist die Referenz, weil die Langstrecken haben so eine irre Entwicklung gemacht über die letzten Jahre im internationalen Vergleich, dass wir uns wirklich immer an den aktuellsten Wettkämpfen orientieren müssen, an den Höhepunkten des Sports. Und da haben die 800 Meter Freistil in Paris ihre volle Daseinsberechtigung. Dort wären Flo Wellbrock, Oliver Klemert jeweils Fünfter und Siebter gewesen im Olympiafinale. Das ist das Niveau, was hier am Freitag in der Berliner SSE im Wasser gewesen ist. Olli Klemert schwimmt nochmal Bestzeit schneller als bei seiner Zeit in Stockholm. Alle drei, Sven, Flo und Olli, belegen jetzt zurzeit Platz 1 bis 3 der Weltrangliste. Und der drittplatzierte Oliver Klemert wird bei der WM in Singapur allergrößter Wahrscheinlichkeit nach von draußen zugucken. Dass Sven den Startplatz wahrnimmt, das ist völlig klar. Auf Platz 2 in der internen Rangliste, von daher müssten die Deutschen sogar Platz 1 bis 4 belegen, auf Platz 2 in der internen Rangliste ist Lukas Mertens, ebenfalls mit deutscher Rekordzeit. Dritter Florian Wellbrock, vierter Oliver Klemert. Das heißt, um sich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren, war es zwingend notwendig, einen deutschen Rekord zu schwimmen. Das ist unfassbar und spottet ganz stumpf jeder Beschreibung. War aber an der Stelle überhaupt noch gar nicht der Höhepunkt dieser deutschen Meisterschaften. Denn der sollte am Sonntag folgen über die 1500 Meter Freistil. Und die Ausgangssituation gestaltet sich wie folgt. Sven Schwarz hat seinen Startplatz. Deutscher Rekord, 800 Meter Freistil, sicher dabei, seine Lieblingsstrecke. Lukas Mertens hat auf jeden Fall zwei Startplätze sicher, 400 Freistil, 800 Meter Freistil, 400 Freistil mit Weltrekord, 800 Freistil mit deutschem Rekord. Oliver Klemert hat seinen Startplatz sicher über die 400 Meter Freistil. Und da fehlt noch ein prominenter Name, der im Moment im Becken von Singapur noch nicht zu sehen sein wird. Und das ist Florian Wellbrock. Der steht urplötzlich an diesem Sonntag mit dem Rücken zur Wand und fragt sich, wie das eigentlich passieren konnte, dass er mit Zeiten, die er nur ganz selten in seiner Karriere im April, Mai geschwommen ist, ohne WM-Startplatz dasteht. Auf Platz 3 der Weltrangliste kein WM-Startplatz. Und so lastet schon ein gewisser Druck auf diesen 1500 Meter Freistil für Florian Wellbrock. Sven, der hat mal die Brust richtig breit nach den 800 Meter Kraul. Da weiß er, hier geht richtig was. Ich bin on top, ich verbessere mich Jahr für Jahr. Er ist der Jüngste in diesem Quartett mit Olli zusammen, beide Jahrgang 2002, also auch erst 23 Jahre alt. Und geht mit entsprechendem Selbstvertrauen hier auf die Startbrücke. Olli Klemert seinerseits ist auch in Topform. Das hat er gezeigt beim Weltcup in Ibiza, im Freiwasser über die 10 Kilometer, in Stockholm über die 400 Kraul, als auch jetzt hier in Berlin über die 400 und 800 Meter Freistil. Und so formieren sich dieses Trio Infernale auf der Startbrücke und weiß, hier geht es nochmal um Startplätze. Die ersten zwei von uns werden in Singapur ins Becken springen dürfen und ins Becken springen können. Und so geht die Luzi auch nochmal richtig ab zwischen den dreien. Die sind sich alle einig, vom Startsignal weg geht das all in. Ein bisschen vielleicht sogar angetrieben von Sven, der im Swim-Swam-Interview diese Woche zugab, naja, ich habe gewusst, was ich kann, so, ich kann hier wirklich von vorne weg losstarten und den anderen, die anderen so ein bisschen aus der Reserve locken, die aber dort gar nicht aus der Reserve zu locken waren, weil die aus irgendwelchen Gründen genau den gleiche Taktik von ihren Coaches mit an die Hand bekommen hatten. So senkten sich die Scheinwerfer und die Blicke auf das Becken, wo Oliver Klemmer, Sven Schwarz, Florian Wellbrock alle drei auf einer Linie Bahn um Bahn fighteten und kämpften, um sich vielleicht den entscheidenden kleinen Vorsprung so früh wie möglich zu erarbeiten. Das gelang aber keinem mit aus diesem Trio. Nach 400 Metern stoppte die Zeit nach 3 Minuten 50 und es gab 1,3 Sekunden Differenz zwischen dem dahin führenden Sven und dem da drittplatzierten Olli Klemmert. Irgendwo zwischen diesen 1,3 Sekunden reihte sich Florian Wellbrock ein. Wenn wir uns das Becken von oben angucken, dann schwamm Sven auf ganz links, in der Mitte Flo, ganz rechts Olli. Also der Sichtkontakt dann auf einer Linie, alle drei fast im Synchronstil unterwegs im Becken, war hart eingeschränkt zwischen Olli und Sven und alle beide mussten so reagieren. Was macht denn Flo Wellbrock in der Mitte? Zieht der das Tempo an? Dann ist es vermutlich ein guter Indikator, dass einer der anderen auch gerade schneller schwimmt. Die 3 Minuten 50 über die 400 Meter bedeuten Platz 7 in der deutschen Bestenliste in der offenen Klasse als Durchgangszeit wohlgemerkt. Wir spulen ein bisschen vorwärts. Es tut sich wenig und es bleibt ein Fight auf Messerschneide. Es bleibt ein Tanz auf der Rasierklinge. Nach 800 Metern 7,47 die Zeit, 0,8 Sekunden Differenz zwischen dem dann führenden Olli und dem drittplatzierten Sven. 200 Meter vorwärts, 1 Minute 58 später, 9,45 auf der Uhr, 0,4 Sekunden Differenz zwischen dem ersten und dritten. 1200 Meter, 11 Minuten 43 sind rum, 3 Zehntel Differenz zwischen dem führenden Sven Schwarz, dem drittplatzierten Oliver Klemmert. Es gab also immer wieder Verschiebungen, Attacken wurden gefahren, es gab Gegenattacken, es gab Reaktionen. Jeder versuchte sich in die bestmögliche Position zu bringen, zu gucken, okay, wo kann ich denn die Konkurrenz überraschen, wo kann ich denn meine Muskeln spielen lassen, wo habe ich hier einen Vorteil, kann ich aus der Wende raus beschleunigen, kann ich zwischendrin etwas mehr über die Beine kommen, etwas mehr über die Frequenz erhöhen, wo kann ich mir einen Vorteil erschwimmen. Das gelang keinem, auch nach 300 Metern, 12,42, 0,7 Sekunden Differenz zwischen Platz 1 und 3, 1400 Meter, wir befinden uns 2 Bahnen vor dem Ziel, es deutet sich eine Vorentscheidung an, 1,2 Sekunden Differenz zwischen Sven und Olli Klemmert auf Platz 3. Da ist so eine kleine Lücke gerissen auf den letzten 100 Metern, aber vorne gibt es immer noch das Duell zwischen Sven Schwarz und Florian Wellbrock. Florian hier mit 28 Jahren im Finale der deutschen Meisterschaften, inzwischen der Älteste, der im Wasser rumschwimmt, derjenige mit der größten internationalen Erfahrung. Sven und Olli auf Platz 2 und 3 in der alten Rangliste. Mit 23 Jahren hier, das ist verdeutlicht, wie jung dieses Feld ist und welche aufstrebende Konkurrenz wir in den kommenden Jahren in Deutschland erarbeiten können. Aber noch liegt Flo als Doppelweltmeister von Guangzhou 2019, als Olympiasieger im Freiwasser von Tokio, knapp hinter Sven Schwarz. 500stel zwar, aber knapp. Das ist der Unterschied zwischen Meistertitel und Vizemeistertitel. Es geht auf die letzte Bahn. Beide trennen immer noch nur wenige Hundertstel, als dann klar wird, okay, jetzt wird der Schlusssport angesetzt. Und hier hat Flo Wellbrock tatsächlich die etwas größeren Reserven. 26,5 Sekunden auf der letzten Bahn bedeuten das Niveau von Bobby Finke bei seinem Weltrekord bei den Olympischen Spielen von Paris. Sven kann da nicht mehr gegenhalten. Eine 27,1 drauf. 6 Zehntel Differenz am Ende zwischen den beiden. 14,36, 25 für Florian Wellbrock, der in typisch norddeutscher, zurückhaltender Manier ausgepumpt an der Wand hängt. 14,36, 82 für Sven Schwarz. Oliver Klemmert, knappe 2 Sekunden dahinter, 14 Minuten 39. Und jetzt kommt der absolute Knallerfakt über dieses Rennen. Alle drei Zeiten hätten bei den Olympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille gewonnen. Wir haben hier ein Rennen gesehen, das ein Niveau illustriert, das es nirgends woanders auf der Welt gibt. Das müssen wir ganz, ganz klar festhalten. Und es ist beinahe schon hohn und an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, dass Ollis potenzielle Olympia-Bronzezeit von 14:39 nicht reicht, um in Singapur bei den Weltmeisterschaften an den Start zu gehen. Ein Problem, dass die Australier, die Amerikaner haben über andere Strecken, dass selbst der Drittplatzierte international konkurrenzfähig werde, verdeutlicht sich hier über die 30 Bahnen im Wasser. Und es sind Szenen, die sich abspielen. Es ist das Publikum, das von vorne nach hinten mitgeht, elektrisiert wird, in den Bann gezogen wird von diesem Dreikampf. Es sind die Fotografen am Beckenrand, die kaum mehr Fotos machen können, weil es unfassbar ist, wie die drei dort, wie, ich vergleiche das ja immer mit Tauziehen, am Seil ziehen, ihre Muskeln spielen lassen. Und es sind nicht zwei gegeneinander, sondern es sind drei. Das macht die Situation so unfassbar komplexer, so viel unberechenbarer auch. Es eröffnet so viel mehr taktischen Spielraum über diese 30 Bahnen und es ist 1A Entertainment. Es sind 14,5 Minuten auf allerhöchstem sportlichen Niveau, die man sich besser nicht malen und beschreiben kann. Der absolute Wahnsinn hier für Gold, Silber und Bronze und Hut ab. Ich möchte mich ganz tief verbeugen und kann kaum in Worte fassen, Danke sagen für diese Show, die ihr drei uns da geboten hat. Im anschließenden Interview hört man dann auch deutlich die Enttäuschung bei Oliver Clement raus, der das eloquent in Worte verpackt, aber nicht verbergen kann, dass er nicht happy ist über die Situation, die da gerade ist. Und dann direkt danach hört ihr das Interview von Sven Schwarz, der eine unglaubliche Antwort gibt über die Konkurrenzsituation in Deutschland. Und auch nochmal sagt, wie sein Selbstverständnis eigentlich nach den Olympischen Spielen jetzt aussieht. In absolut respektvoller Art und Weise, aber ein super, super hörenswertes Interview, das auch die 3 Minuten wert ist, in voller Länge hier präsentiert zu werden.
Ich bin zufrieden mit der Zeit. Ich habe gesagt, ich will unter 40 schwimmen. Und wenn ich unter 40 schwimme und es dann nicht reicht, dann haben die anderen einfach einen besseren Job gemacht. Und das Rennen ging schnell los. Sven war sehr schnell vorne. Dann habe ich so 500 Meter wieder rein aufgeholt und dann war ich ein bisschen in Führung. Habe gehofft, dass ich da vielleicht wegschwimmen kann, aber dann bis 1-2 waren wir dann so, würde ich sagen, gleich. Und dann sind die am Ende letzten 300 nochmal weggegangen. Dann habe ich versucht mitzuschwimmen, aber war dann am Ende ein bisschen zu hart für mich.
Sven, war dir, hast du noch einen Moment?
Ja, alles gut. Klar.
War dir klar, du warst ja ganz links, neben dir war Flo und dann kam Olli, dass wenn du jetzt die Attacke setzt, dass Olli das möglicherweise gar nicht sieht und mitkriegt?
Jein, seine Attacke habe ich auch erst relativ spät mitbekommen. Flo hat uns da ja so ein bisschen, sage ich jetzt mal, getrennt. Das ist natürlich visuell dann manchmal ein bisschen schwierig, da dann das richtig einzuschätzen. Aber gut, ich meine, ja, es ist gut gegangen. Ich habe früh genug gesehen, dass Olli versucht wegzuschwimmen. Ich habe es natürlich versucht von Anfang an schnell zu machen, weil ich halt ja von der Zeit über die 800 einfach eine gute Ausgangslage vorne habe natürlich. Und ja, da, wie gesagt, habe ich dann versucht, das schnell wegzumachen, dass ich da, sage ich jetzt mal, ein bisschen Ruhe habe. Aber die haben extrem gut mitgehalten. Wir hatten ein echt knappes Rennen und ich glaube, wir sind 1200, 1300 Meter auf einer Linie wieder geschwommen. Und ja, da ist es dann teilweise Tagesform. Olli hat noch die 10 Kilometer in Ibiza gehabt. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, ziehe ich einen Hut vor, dass er überhaupt so eine Zeit hier schwimmt, weil die Vorbelastung halt extrem hoch ist. Und ja, jetzt bin ich mal wieder der Glückliche, kann aber nächstes Jahr oder wann auch immer genau in die andere Richtung gehen. Das ist halt extrem, ja.
Es war eine famose Bestzeit und zwischendrin sah es mal kurz so aus, als würdest du ein bisschen strugglen. Hattest du selber so dieses kleine Tief im Rennen?
Nee, ja, so, ich habe halt gemerkt, dass Flo dann irgendwann relativ nah rankam und Olli halt, ja, nochmal eine Attacke gesetzt hatte. Da habe ich dann versucht, aber meine Frequenz tatsächlich ein bisschen runterzusetzen, dass ich halt so ein, ja, so leicht, sage ich jetzt mal, da mitschwimmen kann, dass ich nicht zu viel Körner für hinten dann verbrenne. Und ja, hat ganz gut funktioniert. Ich habe dann versucht, nur das Tempo zu halten und nicht noch schneller zu machen, weil eine zu frühe Attacke kann halt auch extrem nach hinten losgehen und ja. Also mir geht es extrem gut. Nee, die 800, die haben mich wirklich extrem geschockt. Ich glaube, das habe ich immer noch nicht so ganz verarbeitet. Aber ja, jetzt noch den zweiten Startplatz über die 1500 zu haben, ist halt auch nochmal eine Bestätigung, dass man nicht nur über die 800 halt schnell ist, sondern über die 1500 auch konkurrenzfähig ist. Und ja, das gibt natürlich einen extremen Rückenwind, vor allem, weil ich vor 2 Wochen in Stockholm dachte, dass mit der WM wird nichts. Aber ja, jetzt muss man halt einfach dranbleiben. Es gilt jetzt nicht, die Füße hochzulegen und sich auf den Zeiten auszuruhen, sondern diese eventuell sogar zu verbessern. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind alle keine Maschinen. Ich glaube, man hat das die letzten Jahre gesehen, dass man auch ganz schnell mal aus dem Vorlauf einfach rausfliegen kann, nicht ins Finale schwimmt. Und ja, da muss man dann auch ehrlich sein, dass das halt ja manchmal passieren kann. Aber ich glaube, mit den Ausgangsleistungen sind wir schon mal ganz vorne mit dabei. Und mal schauen, ob es dann für Finals oder Platzierungen halt reicht. Ne? Ich glaube, letztes Jahr hat sich abgezeichnet, dass ich vielleicht nicht nur das dritte Rad am Wagen bin, sondern dass ich auch relativ weit vorne mit. Ich meine, ich war über jede lange Strecke, also 800 und 1500, der Beste, den wir hatten beim Spielen, beim höchsten Wettkampf, den wir haben. Da stehe ich natürlich ja über die Jahre, also die letzten 5 Jahre, ein bisschen noch im Schatten. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, ich meine, ich bin Fünfter beim Spielen geworden, da brauche ich mich nicht verstecken. Und ich denke, da gehöre ich zu den etwas Besseren dazu und vielleicht nicht nur Platz 4 oder 3 oder wie auch immer.
Ja, man hört da auch raus, dass Sven viel reflektierter ist nach den 1500 als über die 800 Meter, wo er absolut im Tunnel war und gar nichts mehr links, rechts mitbekommen hat. Das sind jetzt hier schon etwas ausschweifendere und eloquentere, wohlklingendere Antworten als in der Sprachlosigkeit nach dem Europarekord. Aber auch den Sieger möchte ich euch nicht vorenthalten. Florian Wellbrock hat sich die Zeit genommen und über die 1500 Meter gesprochen, über die Zeit, was die dort bedeutet und was er daraus abliest und auch über die nahe Zukunft, die sich aus den Geschichten aus der Vergangenheit speist.
Ja, ich bin mit der Zeit wahnsinnig happy. Kam jetzt doch ein bisschen überraschend, weil die anderen beiden Rennen im Vorwege ein bisschen schlechter waren als Stockholm. Aber ich wollte auf keinen Fall ohne deutschen Meistertitel nach Hause. Ich glaube, bei den Deutschen bin ich auch seit 2016 ungeschlagen. Deswegen wollte ich es heute nicht hergeben und es musste dann über die letzte Bahn laufen. Ja, das ist Wahnsinn. Also, dass wir 4, 800 und 1500 anbieten, das gibt es, glaube ich, in keinem anderen Land momentan. Ich habe mich jetzt mit einer 7,41 nicht für die WM qualifiziert. Olli jetzt mit einer 14,39, kein Ticket. Das macht einen ein bisschen sprachlos. Nee, wir machen jetzt erstmal Step by Step. Gerade meine letzte Saison, die Leute, die es verfolgt haben, wissen, dass ich mich da ein bisschen schwer getan habe. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass die Zeiten aktuell wieder so gut sind und dabei bleiben wir erstmal.
Es war eine wirklich großartige Show, die wir hier auf den 400, 800, 1500 Meter der Männer gesehen haben. Wirklich nicht die letzte Show, also es waren noch genügend andere Nailbiter, Popcorn-Rennen dabei, die großes Entertainment, großes Kino geboten haben. Aber das waren wirklich die Rennen, die in meinen Augen nochmal eine Stufe über den anderen stehen, wenn wir das denn in eine Reihenfolge bringen wollen. Eine kleine funny Side Note habe ich noch für euch, die vielleicht ein bisschen untergegangen ist, aber letztendlich nicht unerwähnt bleiben soll, weil you heard it here first, ist ja mal so ein bisschen mein Mantra. Flo Wellbrock schwimmt sowohl das 1500 als auch das 800 Freistilfinale in Speedo Shorts, wo doch in den vergangenen Jahren Arena sein zuverlässiger Ausrüster und Partner gewesen ist. Über die 400 Meter weiß ich es ehrlich gesagt nicht, bin ich mir nicht sicher, habe ich auch kein Bildmaterial mehr gefunden. Für mich aber schon spannend und wahnsinnig interessant zu sehen, dass er hier, weiß ich nicht, offensichtlich nicht mehr so bei Arena unter Vertrag steht, dass er zwangsweise deren Kleidung im Wettkampf trägt. Nehmen wir mal so hin und schauen der Dinge, die dort kommen. Wir bleiben nochmal beim Freistilschwimmen der Männer und widmen uns den kurzen Strecken, denn die waren nicht minder erfolgreich, nicht minder normerfüllt wie die langen Strecken und arbeiten uns mal von den ganz kurzen Sachen nach den bis hin zu den 200 Meter Freistil. Über die 50 Meter war die Konkurrenzsituation etwas ausgedünnt, was Joscha Salchow aber nicht davon abhielt, sein ganz eigenes Festival zu feiern. Bereits im Vorlauf schwamm er Norm für die Weltmeisterschaften. 21,99 bedeuteten eine Hundertstel unter der vom DSV geforderten Pflichtzeit. Hurra, das Ticket, der nächste Start für Joscha Salchow hier am Sonntag, am letzten Wettkampftag. Bemerkenswerterweise schwamm er diese Zeit im Zweierzug ins Ziel, konnte dann im Finale auch nicht nochmal schneller werden. Auffälligerweise versuchte er im Finale dann auch auf der ersten 25 Metern weniger zu atmen. was nicht zum Vorteil gereichte, entgegen jeden Satzes, den ich meinen Sportlerinnen und Sportlern immer mit auf den Weg gebe, 50 Meter Kopf runter, nicht mehr atmen, ist auch etwas, was Angie Köhler im Interview nach ihrem Sieg gesagt hat über die 50 Meter Kraul. Warum das aber für Joscha funktioniert hat, das hört ihr jetzt im Interview.
Auf jeden Fall sehr zufrieden. Das erste Mal unter 22 Sekunden die Schallmauer durchbrochen. Auf den 100 Kraul hat es ja mit den 48 nicht geklappt, dafür auf den 50 mit den 22. Von daher, ja, super happy und mal gucken, was nachher geht. Ja, ich habe es unterwegs gesehen, dadurch, dass ich ja relativ viel atme für den 50 Krauler und ich Zweier zugestimme, habe ich schon gesehen, dass ich weit vorne bin. Deswegen, das hieß für mich, dass es gut läuft. Der Anschlag hat nicht ganz gepasst, ich glaube, da haben ein paar Zentimeter gefehlt, aber ja, ich bin super happy.
Joscha, kannst du noch mal was zu der Atmung erzählen, weil es mir nämlich auch aufgefallen ist, dass du im Zweierzug schwimmst, ja, hinten raus an die Wand, dann den Kopf runter, aber hatte ich das Gefühl, dass du auch noch einmal geatmet hast, obwohl du gar nicht wolltest. Habt ihr da explizit dran gearbeitet, das Zweierzug, weil es ist schon extrem ungewöhnlich?
Ja. Also wir haben das in Australien damit angefangen, weil ich damit einfach mehr Zuglänge habe und nicht anfange zu wühlen. Das ist eigentlich der Hintergrund und in Stockholm war es so, dass ich im Vorlauf probiert habe, ohne Atmung zu schwimmen. Dann habe ich so bei 25-30 gesehen, dass ich relativ weit hinten bin. Bin dann auf Zweierzug umgestiegen, habe den Lauf dann auch fast gewonnen. Also das funktioniert für mich sehr gut und das hat einfach nur mit der Zuglänge zu tun.
Joscha war einer derjenigen bei den deutschen Meisterschaften, die ihr Portfolio erweitert haben. Da gab es noch ein paar andere, die über Strecken glänzten oder mit neuen Fähigkeiten glänzten, die sie so vorher noch nicht gezeigt haben. So kannte man Joscha bisher eher als 100 Meter Freistil-Spezialisten. Nicht umsonst ist er dort deutscher Rekordhalter, war auch über die 200 Meter Freistil unterwegs im Staffelfinale über die 4x2 in Paris bei Olympia. Und so überrascht das nicht, dass er auf den 100 Meter Freistil auch die WM-Norm unterbieten konnte. Im Vorlauf 48,09, im Finale nochmal 700stel schneller. Dort unter ärgster Verfolgung von KG Liam Winkler 48,41 und Luca Nick Armbruster, der in 48,82 die Bronze Medaille gewann. Damit schwimmen sich die beiden auch in die 4x100 Meter Freistil-Staffel. Ein Konflikt, dem Lukas Mertens, Viertplatzierter 48,88, aus dem Weg geht, denn das reicht nicht, um im Mittelwert aus Vorlauf und Finale zu den schnellsten vier Sportlern in Deutschland zu gehören. KG Winkler hat ähnlich wie Joscha den Fokus wohl offensichtlich auf die 100 Meter Freistil gerichtet. Konnte über die 100 Meter Delfin nicht überzeugen, über die 50 Meter wurde er zweiter Vizemeister, aber hat jetzt hier über die 100 Meter Freistil den ein Jahr alten deutschen Jahrgangsrekord von Martin Wrede getilgt, der in diesem Finale stand, sechster wurde. Aber sein Rekord los ist an KG Winkler und den wir auch in Singapur sehen werden als Mitglied der 4x100 Meter Freistil Staffel. Was Joscha aber über seine WM-Norm-Erfüllung zu sagen hat, wie er die Zeit einschätzt und wie seine Ziele im weiteren Saisonverlauf sind, das hört ihr jetzt im Interview.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es war geplant, dass wir morgen schon schnell schwimmen, wegen den Staffeln halt eben gucken, wo wir stehen. Ziel dieser Saison ist sowieso, so nah wie möglich an die Bestzeit ranzukommen. Ich meine, nach den Spielen ist es immer ein bisschen was anderes. Viel Veränderung, ich bin wieder umgezogen und von daher alles nach Plan. Von daher, ich bin sehr happy.
Damit verdoppeln wir die Distanz, kommen zu den 200 Meter Freistil und zu einem gewissen Lukas Mertens, bei dem sich inzwischen nur noch die Frage stellt, was kann er eigentlich? Ich finde es beeindruckend, wie er auch inzwischen souverän mit den Drucksituationen umgeht, nicht nur im Becken, wenn man über die 400 Meter Freistil als letzter Start am ersten Wettkampftag das Highlight quasi abliefern muss, das ist das, wo alle drauf setzen und drauf gucken als Programmplaner, sondern auch abseits des Beckens in den Interviewsituationen hat sich inzwischen eine Medienkompetenz dort eingeschlichen, die wirklich beeindruckend ist. Jetzt ging es aber im Wasser zur Sache. 200 Meter Freistil, welche Zeit kann er dort abliefern? Und das ist wieder mal beeindruckend gewesen, mit welcher Grundschnelligkeit er durchs Wasser geht. Wurde von Sven im Interview auch gelobt, der da sagte, wenn es um 50er geht, kann keiner von uns auch nur annähernd Lukas das Wasser reichen. Er hat diese hohe Grundschnelligkeit, die er dann über das jahrelange Ausdauertraining beibehalten kann. 1:44:25 zeigte die Anzeigetafel in Berlin. Das bedeutet, Weltjahresbestzeit über das ganze Jahr hinweg war noch keiner schneller über diese Strecke. Dahinter pfeffern aber auch Timo Sorgius und Jarno Beschnitt richtig einen raus. Schwimmen beide flache 1,47er Zeiten, Timo 1,47,29 zur Bronzemedaille, Jarno Beschnitt 1,47,10 sogar zur Silbermedaille. Damit deutet sich an, dass für beide nach der vergangenen Saison die richtigen Schlüsse gezogen wurden. Und das waren beides keine leichten Saisons. Timo qualifizierte sich zwar für Olympia, wechselte dann anschließend nach dem Sommer allerdings in die Schweiz zum SC Uster. Entgegen anderslautender Meinungen am Beckenrand scheint das aber ein guter Schritt gewesen zu sein und ein völlig richtiger Schritt, denn das ist eine neue Bestzeit, die Timo hier schwamm, und er zeigt damit auch, dass er auf dem aufsteigenden Ast ist und er die 4x200 Meter Freistilstaffel deutlich verbessern kann und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dessen sein kann. Jarno Beschnitt seinerseits hat 2023-24 eine wahnsinnig schwere Saison mit einem langen Stagnation hinter sich, machte dort gar keine Fortschritte, war 23 auch jemand, der sich mit Sicherheit schon mal Richtung Olympia Paris orientiert hat. Mit den Zeiten, die er geschwommen war in der Saison 22-23, konnte die dann aber 23-24 nicht mehr verbessern. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, ey, was ist jetzt eigentlich passiert, dass es auf einmal so Schnips Klick gemacht hat, und wie hast du eigentlich die schwere letzte Saison hinter dir gelassen und die Motivation beim Schwimmen beibehalten? Das sind alles Fragen, die ich ihm im nun folgenden Interview gestellt habe. Viel Spaß damit. Jarno Beschnitt ist bei mir, der gerade den deutschen Vizemeistertitel über die 200 Meter Freistil gewonnen hat. Deine Zeit 1,47,29. Wie hast du selber das Rennen empfunden?
Hart auf jeden Fall, von Anfang an schon. Eigentlich vorgenommen, nach dem Vorlauf, der ja auf einem ähnlichen Level war, eben genau das nicht zu tun. Von dem, was ich gerade gehört habe, ist dann irgendwie doch passiert. Zum Glück war wohl die Grundlage da, das dann auch irgendwie durchzustehen. Was die genaue Taktik anbelangt, müsste ich gleich nochmal mit dem Trainer reden. Aber so, spätestens nach dem Anschlag war es pure Euphorie.
Die pure Euphorie rührt sicherlich daher, dass du mit der Zeit von heute Morgen und heute Nachmittag dir den Staffelplatz gesichert hast. Das war auch dringend nötig, weil heute Morgen warst du noch raus aus der Staffel. Die 47,31 hat dich überhaupt erst wieder in die Verlosung mit Takt katapultiert. War dir das klar, dass da ein gewisser Druck auf dem Start drauf liegt?
In der Hinsicht ja. Wenn ich jetzt einen Monat zurückdenke, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, selbst wenn ich gar nichts schaffe, also weder U23 noch FISO, immer noch glücklich zu sein, dann sind wir direkt in Stockholm. Diese beiden Zeiten, also die beiden Qualizeiten gefallen. Und dann war es jetzt hier einfach, was auch immer passiert, purer Bonus. Natürlich hatte ich auch die WM-Staffelplatz so ein bisschen im Hinterkopf. Ich wollte es mir jetzt nicht direkt als Ziel setzen. Nicht, dass ich, wenn es dann nicht klappt, noch enttäuscht bin, obwohl eigentlich die Zeiten, die schon passiert sind, extrem gut waren. Dass es jetzt geklappt hat, ist sehr, sehr schön.
Eine 47,3 ist eine extreme Steigerung zum vergangenen Jahr. Ich glaube, du bist vor 2 Jahren mal eine 49 geschwommen. Letztes Jahr eher eine kleine Stagnation, jetzt dieser große Sprung. Habt ihr da jetzt 2 Jahre drauf hingearbeitet? Kam das für dich selbst überraschend? Wie, nimm uns mal mit in das Trainingsjahr.
Also nach 23, was ja noch extrem gut war, bin ich irgendwie in ein Loch gefallen. Dann war natürlich dann auch vor 12 Monaten hier in Berlin halt überhaupt nicht gut. Ich konnte noch grob meine Zeiten aus dem Vorjahr halt halten. Viel mehr war dann aber auch nicht drin. Und dann habe ich halt mir mit dem Trainer gesetzt, erstmal so ein halbes Jahr fast nur zu trainieren, möglichst wenig Wettkämpfe. Ich bin ein paar Mal Staffel geschwommen. Und dann wenn dann wieder die Langbahnsaison beginnt, dorthin gehend anzugreifen. Mit einer halt etwas besseren Basis durch die wenigen Wettkämpfe davor. Und dadurch konnte ich halt eine ganze Zeit lang auch keine neuen Bestzeiten aufstellen. Und dann kann es halt so ein bisschen plötzlich erscheinen jetzt.
Ja, wir wissen ja nicht, was im Trainingsprozess passiert. Deswegen frage ich ja nach, und das erklärt das sehr, sehr gut hier an dieser Stelle. Wie schwer war denn das, ein halbes Jahr nur zu trainieren und dann das Jahr davor auch zu stagnieren? Wie hältst du die Motivation aufrecht?
Ich weiß nicht, habe ich irgendwie wieder gefunden. Ich habe mich daran erinnert, wie ich halt die Jahre davor immer den Spaß im Training auch hatte. Und mir ging es dann darum, das halt auch wieder zu finden. Mich nicht nur auf die Wettkämpfe zu versteifen, die halt, ja gut, alle paar Monate mal sind. Und auch wirklich jeden einzelnen Tag irgendwie so zu genießen, irgendwie halt den Prozess zu erleben. Und das habe ich dann jetzt geschafft.
Das hat zu 2 Knallerzeiten hier in Berlin geführt. Herzlichen Glückwunsch zum WM-Ticket und zu dieser Silbermedaille. Und dann ist da ja noch der vierte Staffelplatz über die Firma 200, der zu vergeben ist. Und da hat sicherlich Rafael Miroslav in Indiana mal so ein bisschen gezittert um seinen Startplatz. Denn KG Winkler war über die 200 Meter Freistil im Vorlauf und Finale jeweils nur 0,5 Sekunden langsamer als der 24-Jährige, der seinen Uni-Abschluss gefeiert hat am vergangenen Wochenende. Tragisch auch für Philipp Peschke, für den Essener, der als Fünftplatzierter hier im Finale auch seine Staffelambitionen für Singapur begraben muss. Joscha Salcho, der in Paris noch mit dabei war, meldet das Finale nach den Vorläufen ab, nach denen er dann sowieso keine Chance mehr, also keine realistische Chance mehr hatte, sich in die Staffel noch hineinzuschwimmen. Damit bleibt als Fazit über die Freistilstrecken bei den Männern, historisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber schon ein Zustand, den wir wahnsinnig lange nicht mehr hatten. Denn über jede einzelne der 50 der Freistilstrecken hat sich ein Mann für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Keine Ahnung, wie lange das nicht mehr der Fall war. Ich kann mich nicht erinnern, bin jetzt aber auch noch nicht 20 Jahre dabei, bin ja noch relativ jung. Das wäre etwas, was auch bei den Frauen fast passiert wäre. Nämlich, dass sich in jeder Strecke, jeder Freistilstrecke eine Frau für die WM qualifiziert, aber die 200 Freistil hatten etwas dagegen. Das ist schon überraschend, dass es ausgerechnet diese Strecke war am Ende des Tages. Nee, das ist falsch. Auch die 50 Freistil bleiben unbesetzt, weil Nina Holt und Angelina Köhler beide gescheitert sind. Wie es dazu kommen konnte, das besprechen wir auch gleich noch. Also es sind zwei Strecken, die 200 Meter Freistil, dass die aber frei bleiben, ist die deutlich größere Überraschung als die 50 Meter Freistil. Mit denen legen wir auch gleich los und mit einem Kuriosum. Nina Holt und Angelina Köhler holen Gold im Doppelpack. Sie schwimmen beide im Finale die exakte gleiche Zeit, nämlich 24,90 Sekunden. Bleiben unter der 25-Sekunden-Marke, schwimmen aber auch eine Zehntel über der vom DSV geforderten Norm. Sicherlich in einem extrem dumm geplanten Finalabschnitt und das kann man eigentlich nicht anders sagen. Gerade für eine Angelina Köhler ist es extremst unglücklich, wenn in diesem Finalabschnitt die 50 Delfin und die 50 Kraul nur wenige Minuten auseinander liegen. Die liegen direkt nacheinander, dann auch noch in der falschen Reihenfolge, nämlich mit den 50 Freistil als letzte Strecke. Nochmal zur Erinnerung, die WM-Norm von 24,80 wäre für Angie möglicherweise durchaus machbar gewesen, denn in Stockholm schon schwamm sie in 24,82 Sekunden nur um einen Wimpernschlag, um einen ganz, ganz kleinen Hauch an der Qualifikationsnorm vorbei. Und jetzt hier am vierten Wettkampftag, 3 Minuten nach dem 50-Delfin-Start, den sie auch gewann, wieder über die 50 Kraul auf den Startblock zu steigen, dann 24,90 zu schwimmen, ist aller Ehren wert. 24,86, der von World Aquatics geforderte Cut, die geforderte A-Norm, das also die Zeit, die Angie in Stockholm geschwommen ist. Vielleicht gibt es ja ein Wohlwollen von Seiten des DSV. Das wird sorgfältig evaluiert werden, gehe ich von aus und dann gucken wir mal, Angie ist ja sowieso dabei, ob es dort noch diesen Zusatzstart geben wird. Über die 100 Meter Freistil war es Nina Holt, die ihrer Favoritenrolle gerecht wurde, schwimmt das dritte Mal innerhalb von anderthalb Wochen unter 54 Sekunden, damit auch unter der WM-Norm. Und nochmal, es ist historisch, seit 2013, seit Britta Steffen, war keine deutsche Frau mehr so schnell gewesen. Und das war unter anderem eine der Fragen, die ich ihr im Siegerinterview gestellt habe, neben dem mal so hören zu wollen, ey, wie ist das eigentlich, wenn man so schnell durchs Wasser schwimmt? Und ihre Antworten darauf, die behört ihr jetzt. Nina Holt steht bei mir, die gerade deutsche Meisterin geworden ist über die 100 Meter Freistil. Wieder einmal mit einer Zeit von unter 54 Sekunden. Man gewöhnt sich langsam fast dran. Dabei war das für die letzten 12 Jahre eine unfassbar ungewöhnliche Erscheinung. Die letzte war Britta Steffen, die so schnell war. Ist dir das bewusst, dass da, was du hier gerade leistest eigentlich?
Ja, ich bin unfassbar stolz, dass ich so mit Britta in einem Satz genannt werden kann jetzt. Ich glaube, die Zeit ist letztendlich Top 3 irgendwie der deutschen Bestliste. Ja, an Britta's 52.0 ranzukommen, ist, glaube ich, noch ein hartes Stück Arbeit. Aber ich bin froh, dass es in die richtige Richtung geht.
Es geht seit Jahren in die richtige Richtung. Du hast dich in diesem Jahr um 0,4 verbessert, das erste Mal unter 54 Sekunden. Wie fühlt sich das an, so schnell durchs Wasser zu gleiten?
Ja, im Wettkampf fühlt es sich super an. Also im Training ist es natürlich nicht immer so schnell. Man quält sich manchmal und denkt sich, wow, wird es überhaupt? Was kann es jemals schneller werden? Aber man sieht, dass die harte Arbeit einfach die Ergebnisse bringt. Und ich glaube, das ist einfach Motivation genug, weiterzumachen.
In Magdeburg letzte Woche bei dem Wettkampf war es ganz, ganz deutlich, dass der Fokus auf der zweiten Bahn liegt. Du warst auf der zweiten Bahn unfassbar schnell gewesen. Ist das die Taktik, wie ihr jetzt auch in Berlin geschwommen seid, oder habt ihr ein bisschen was anders machen wollen?
Ja, also ich glaube, bei den 100 ist es wichtig, dass man es stehen kann sozusagen, also wirklich am Ende dieses Stehvermögen hat und nicht einbricht. Du kannst so schnell angehen, wie du willst, aber wenn du nicht draufschwimmen kannst, dann wird es halt letztendlich keine Zeit. Genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt.
Hinter Nina wurde es emotional. Denn mit Nina Sandrin-Jazzi und Juliana Dora-Bokschka qualifizierten sich zwei Trainingskameradinnen von der SG Essen in absoluten Traumzeiten für ihre erste Weltmeisterschaft im Erwachsenenbereich. Nina Sandrin-Jazzi schwamm zur Silbermedaille zum Vizemeistertitel 54,71. Juliana Dora-Bokschka schwamm zur Bronzemedaille in 54,87. Juliana unterbot damit auch den deutschen Jahrgangsrekord von Hanna Küchler um eine Hundertstel und das, obwohl sie eigentlich in der Mittelstreckengruppe in Essen trainierte, eher Richtung 200 Meter Freistil tendierte. Silber und Bronze aber für das Essener Trainingspärchen, das trainingstechnisch kaum ein Pärchen ist, weil Nina von den 50 Freistil auf die 100 Meter kommt und Juliana von den 200 auf die 100 Meter. Beide waren kaum auf Wettkämpfen in den vergangenen Monaten zu sehen gewesen und wenn dann mit relativ wenig Aussagekraft, was da so die Swim and Fun Days in Essen unter anderem angeht, und beweisen hier über diese Strecke, dass man sich erfolgreich den 100 Metern von beiden Seiten annähern kann, nämlich von der Sprintdistanz und auch von der 200 Meter Distanz. Was jetzt aber, also wie ihre Emotionen aussehen zu den 100 Meter Silber- und Bronzemedaille zu diesen tollen Zeiten, was ihr Saisonziel eigentlich war und wie es ist, so als Trainingspartnerin zur WM zu reisen, das bekommt ihr jetzt im Interview. Nina Jazzi ist bei mir, die ist gerade deutsche Vizemeisterin geworden, über die 100 Meter Freistil. Heute Morgen im Vorlauf 54,79, hast du gerade deine Finalzeit parat?
Jetzt gerade war es 54,71. Also nochmal 800 schneller und ist auf jeden Fall ein mega Rennen. Wurde am Ende nochmal sehr hart, aber bin mega glücklich, dass ich jetzt die Zeit nochmal so bestätigen konnte, auf jeden Fall.
Es war heute Morgen schon ein mega Rennen und nach der Nominierung für die Kurzbahn-WM, jetzt auch die Nominierung für die Langbahn-WM für die Freistilstaffel. Ein erfolgreiches Jahr, gehe ich von aus. Ist das auch, dass du damit alle Ziele erreicht, die du erreichen wolltest?
Ja, also auf jeden Fall, dass ich es jetzt geschafft habe, unter 55 zu schwimmen. Und jetzt dann auch noch mit der Staffel zusammen wahrscheinlich dann bei der WM zu schwimmen, ist natürlich einfach mega. Und was die Wettkämpfe angeht, auf jeden Fall volle Kanne meine Ziele erreicht. Ich hoffe natürlich, dass ich da nochmal ein bisschen was draufsetzen kann und dann einfach nochmal da das Beste rausholen kann.
Du nimmst mit Juliana Bokschka nicht nur die Bronzemedaillengewinnerin, sondern auch deine Trainingspartnerin nach Singapur. Ist das nochmal ein ganz besonderer Anreiz? War das auch euer gemeinsamer Plan am Anfang der Saison?
Tatsächlich haben wir uns dann darüber nie so viel unterhalten, muss ich ehrlich gestehen. Aber es ist natürlich das Coolste, was man machen kann, mit seiner besten Freundin eine WM zu schwimmen und dann auch noch in der Staffel. Also besser geht's eigentlich nicht.
Sehr schön, dann freue ich mich und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt in Singapur, wie du das hier gerade ausstrahlst, und sage herzlichen Glückwunsch zur Medaille und WM-Nominierung. Neben mir sitzt Juliana Dora-Bokschka, die Drittplatzierte in diesem 100-Meter-Freistilfinale bei den deutschen Meisterschaften. Es war ein unfassbar anstrengendes Rennen, so siehst du zumindest aus, aber die Zeit 54,87 ist beeindruckend schnell. Wie hast du selber das Rennen erlebt?
Oh, ich hatte einfach nur Spaß, wollte schnell schwimmen und ja, ich habe es einfach genossen, hier wieder in Berlin zu schwimmen.
War der Druck auch ein bisschen da, weil du bist gestern schon in der Mixstaffel eine 54,3 geschwommen. Das ist so ein bisschen untergegangen. Als Dritte warst du, glaube ich, im Wasser oder als Vierte. Aber da wächst ja eine Erwartungshaltung heraus. Hat dich das belastet oder hat dich das eher gesagt, so ey geil, ich kann das, und mehr Selbstvertrauen gegeben?
Also es hat natürlich einen guten Druck gegeben, aber ich habe es positiv aufgenommen und ich hatte einfach nur noch Bock zu schwimmen und Gas zu geben.
Du bist gleichzeitig auch deutschen Jahrgangsrekord geschwommen und hast keine geringere als deine Trainingskameradin Nina Jazzi dort abgelöst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie ist so euer Trainingsverhältnis?
Also ich trainiere überwiegend Mittelstrecke, weil ich ja auch die 200 im Programm habe, aber wir verstehen uns im Wasser außerhalb des Wassers super gut.
Nina ist auch qualifiziert für die 400 Meter Freistilstaffel, das heißt, ihr werdet zusammen diese Reise antreten. Seid ihr in die Saison reingegangen mit dem Ziel, ey komm, das machen wir gemeinsam, diesen Trip?
Also ich wollte diese Saison nur die U23-Norm schwimmen, die habe ich im Vorlauf erfüllt und dass ich es jetzt noch in die Staffel geschafft habe, ist einfach nur noch ein positiver Bonus.
Und dann gehen wir nochmal eine Streckenlänge nach oben, 200 Meter Freistil. Nina Holt holt den Titel vor Maja Werner, die sich beide in Zeiten, Siegzeiten von unter 1,59 weit vor dem Rest des Feldes befinden. Den dritten Platz belegt die 18-jährige Sarah Selimovic von der SG Essen in 2,01 dann schon, also mit einer Zeit deutlich über 2 Minuten. Ich so ein bisschen Bauchschmerzen fast mit, aber Maja und Nina schwimmen von vorne weg im Gleichschritt. Wie schon im letzten Jahr zu den Olympischen Spielen ist nach den Vorläufen die Spannung bezüglich der Staffelbesetzung eigentlich fast raus. Nina und Maja sind dann dort an der Stelle schon gesetzt, Isabel Gose mit ihren Zeiten aus Stockholm auch und Julia Mozinski schwimmt in den USA 1,59,5 und 1,59,4 und macht damit den vierten Startplatz voll. Nicole Meyer, die wiederum in Griechenland in Athen am Start ist und ihre Trainingsbasis inzwischen auch dorthin verlegt haben soll, kann nicht mithalten, schwimmt im Finale dort zwar sehr flott, ich glaube auch eine untere 1,59, irgendwo da den Dreh, allerdings im Vorlauf eine 2,01, 2,00. Und das reicht dann in der Summe im Mittelwert nicht, um sich für die WM zu qualifizieren. Kommen wir damit zu den Langstrecken bei den Frauen. Und da musste man jetzt nicht unbedingt Nostradamus-ähnliche Fähigkeiten haben, um zu sagen, ey, boah, Isabel Gose wird da wohl über die 400, 800, 1500 nicht zu schlagen sein. Und man kann da inzwischen, glaube ich, völlig zu Recht den Spitznamen Katie Ledecky des deutschen Schwimmens verleihen. Katie Ledecky brach ja am gleichen Wochenende wie auch bei den deutschen Meisterschaften ihren 800 Meter Freistil-Weltrekord und schwamm auf die drittschnellste Zeit ever über die 1500 Meter Freistil, belegt dort jetzt irgendwie Platz 1 bis 100 der schnellsten 1500 Meter Freistilzeiten. Also ist eine wirkliche Ausnahmeerscheinung, ein Alien, jemand, den wir auf den Freistil-Langstrecken bei den Frauen oder generell in der Dominanz noch nie gesehen haben. Ähnlich geht es sicherlich auch Isabel Gose, wenn sie auf den deutschen Schwimmsport blickt. Über die 200 Meter Freistil, wenn man sich da die Jahresbestzeiten anguckt, war, glaube ich, seit 2016 oder 2017 niemand anderes Jahresschnellste als Isabel. Sie holt jetzt hier bei diesen deutschen Meisterschaften das zweite Langstrecken-Triple in Folge, also gewann sowohl 24 als auch in diesem Jahr die drei längsten Strecken des Wettbewerbs, schwimmt über die 400 Meter Freistil in 4,036. 1,5 Sekunden über dem deutschen Rekord in 8 Minuten 20,42 über die 800 Meter, 4 Sekunden über dem deutschen Rekord und 15,52 über die 1500 Meter bedeuten 11 Sekunden über dem deutschen Rekord. Damit hat sie auf allen drei Strecken im nacholympischen Jahr ein ähnliches Niveau wie 2024 und das endete bekanntermaßen mit der olympischen Bronzemedaille über die 1500 Meter Freistil. Sie schwimmt auf allen Strecken mehr oder weniger alleine vorneweg, am engsten noch die Konkurrenz über die 400 Meter Freistil. Da wird sie begleitet von Maja Werner, die nach 4,06 in Magdeburg vorletzte Woche jetzt auch an diesem deutschen Meisterschaftswochenende 4,06,04 nochmal ein bisschen schneller schwimmt. Bam! Damit die Silbermedaille gewinnt und die schnellste Vizemeisterin aller Zeiten ist. Es gab nie eine deutsche Vizemeisterin, die über die 400 Meter Freistil schneller unterwegs war als Maja Werner. Als Jüngste in diesem 400 Meter Freistil-Finale tritt Sydney Savannah-Ferch von der SG Dortmund auf die Startbrücke. Sie wird in diesem hochkarätig besetzten Feld am Ende Fünfte. Ihre Zeit 4:12:89 liegen nur 9 Hundertstel über der geforderten Norm für die Junioren-Weltmeisterschaften. Sie ist nicht die einzige vom Jahrgang 2009. Sie wird auch noch begleitet von Juliana Butler für den SC Magdeburg, also für starken, talentierten, fähigen Nachwuchs ist durchaus gesorgt über diese Strecke. Auf der doppelten Distanz über die 800 Meter Freistil ist es hinter Isabel Gose dann Jeanette Spivox, die die Silbermedaille holt. In 8 Minuten 38 landet sie 3 Sekunden über ihrer Bestzeit. Sydney Savannah Ferch holt hier die Bronzemedaille. Die 16-Jährige bleibt 5 Sekunden unter ihrer alten Bestzeit, liefert sich auf der letzten Bahn einen packenden Fight mit der international reichlich erfahrenen Celine Rieder, die in 8:39.3, aber auf dem vierten Platz landet, 4 Sekunden über ihrer Bestzeit bleibt. Die junge Ferch nimmt Celine auf der letzten Bahn eine Sekunde ab und bietet mit ihrer Zeit auch die Norm für die Junioren-Weltmeisterschaften. Über allen aber schlägt Isabel Gose an. 8 Minuten 20 haben wir schon gesprochen und eine Zeit, die wirklich sehr, sehr gut ist. Nur 4 Sekunden über dem deutschen Rekord, ähnlich wie letztes Jahr. Wir haben da alles gesprochen. Und trotzdem ist sie im nachfolgenden Interview sehr kritisch mit sich selbst. Und ich habe hier mal alle Töne drin gelassen, um weil ich finde, dass es einen wundervollen Einblick gibt in das Innenleben einer ehrgeizigen Sportlerin, die versucht, immer besser zu werden und die dann am Ende auch noch gefragt wird, ey, bist du denn eigentlich so kritisch wegen der Konkurrenz, die da in den USA schwimmt, wegen einer Katie Ledecky, die irgendwie unerreichbar scheint oder vielleicht sogar unerreichbar ist und deswegen fühlt man sich selber immer ganz klein und nicht ausreichend, nicht gut genug. Und auch darauf gibt Isabel dann eine sehr, sehr kluge Antwort, die dann sehr versöhnlich stimmt.
Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft tatsächlich. 8:20 ist jetzt nicht schlecht, ist jetzt aber auch nicht gut. So das Alleine-Schwimmen ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, da gehört schon viel mit dazu. Wenn die letzten Meter dann halt so hart werden, dann lässt man sich gerne mal davon beeinflussen. Das soll eigentlich nicht sein. Ärgere ich mich ein bisschen, dass ich mich davon noch so sehr leiten lasse.
Isa, kannst du mir ein kurzes Fazit dieser Wettkämpfe geben? Ich war gerade überrascht, dass du gesagt hast, die 8 Minuten 20 findest du gar nicht so gut. Draußen, wenn ich auf die Zeit drauf gucke, finde ich die eigentlich sehr, sehr gut. Warum bewertest du das so und wie lautet dein Fazit jetzt dieser Meisterschaften?
Also ich glaube, man muss das immer so ein bisschen im Verhältnis sehen. Es sieht natürlich toll aus, wenn man dann, für mich ist es auch toll, wenn ich dann doch da vorne irgendwie wegschwimmen kann. So was am Ende bei rauskommt, ist dann halt immer nochmal so die andere Sache. Und 8:20 ist definitiv eine solide Zeit, aber es ist jetzt auch nichts, wo man sagt, Ja, bin ich halt wieder ein bisschen kritisch. Danach kommt wieder so Isabel schon wieder zu kritisch mit sich selbst. Aber dafür machen wir das ja. Also,
Was würdest du denn verbessern? Also was stört dich denn an? Also die Frage war ja noch nach dem Wettkampf als solches, gar nicht so explizit nur dieses Rennen. Aber wenn wir jetzt gerade bei dem Rennen sind, was stört dich denn so?
Was war die Frage? Was stört dich?
Ich glaube, ich würde einfach gerne noch so über den Wettkampf dann zum Schluss konstanter meine Leistungen abrufen können. Also das habe ich ja auch immer so ein bisschen während der Hauptwettkämpfe, dass ich doch hinten raus immer ganz schön träge und müde werde und mein Kopf da vielleicht nicht mehr so einwandfrei funktioniert, wie er funktionieren sollte. Daran arbeiten wir definitiv und es nervt dann natürlich, wenn man sich dann doch davon so während des Rennens noch so beeinflussen lässt. Da geht einem natürlich viel durch den Kopf. So was genau kann ich jetzt auch nicht wiedergeben. Aber ja, genau das ist es. Also ja, das ist krass. Die Ledecky ist eine eigene Hausnummer und ich bin da gerne einfach mehr Realist, dass ich sage, okay, das sind Zeiten, wo ich so wahrscheinlich dann vielleicht im zweiten Leben irgendwann mal rankomme, aber mit diesen auf jeden Fall nicht. Ja, und deswegen versuche ich mich da schon eigentlich mehr so auf meine Zeiten zu fokussieren, die in Angriff zu nehmen, die da immer wieder durchzugehen und versuchen da immer wieder an meine Bestleistungen ranzukommen.
Ihr habt es gehört, das ist ein Interview, das in einer großen Ambivalenz lebte zwischen Stolz und konstruktiver Kritik an sich selbst.
Und es ist auch verständlich irgendwie, weil ja ein gewisser Druck darauf lastet. Ja, du bist jetzt olympische Bronzemedaillengewinnerin über die 1500 Meter Freistil, hast Weltmeisterschaftsmedaillen geholt und dominierst auch die 1500 Meter Freistil bei diesen deutschen Meisterschaften. Wie sie ihren selber bewertet und was die 1500 Freistil für sie auch bedeuten, welchen besonderen Stellenwert die in ihrem Streckenportfolio haben, das erzählt sie im folgenden Interview.
Ja, doch. Also schon mal eine ganz gute Zeit. Ich glaube, ich habe ordentlich vorgelegt. Ich bin gleich mal gespannt auf die Sprintzeiten. Die würden mich interessieren. Ich habe versucht, so meinen Rhythmus durchzustehen. Hinten raus wurde es doch dann doch ganz schön hart, aber es sind halt 1500 Meter, so ist halt so. Also ich habe großen Respekt davor, gerade weil ich so große Erfolge erzielt habe im letzten Jahr. Und dann ist da doch immer eine große Anspannung vorher, weil man das natürlich irgendwie so ein bisschen aufrechterhalten möchte und sich über diese Strecke immer wieder ein gutes Gefühl verschaffen will. Und ich glaube, das habe ich heute ganz gut geschafft.
Isabel, dadurch, dass du ja schon vorqualifiziert warst, nimmt dir das ein bisschen Druck raus, jetzt in der Quali-Phase vielleicht auch nochmal andere Dinge auszuprobieren, andere Taktiken oder sich mehr auf eine langfristige Entwicklung an den Schwächen zu orientieren und daran zu arbeiten?
Ja, definitiv. Also wir versuchen da dann, was die Normzeit angeht, schon ein bisschen Druck raus oder die Qualifikation an sich angeht, ein bisschen Druck rauszunehmen. Ich glaube nicht immer so gut, weil ich mir, was die Strecke angeht, doch auch einfach eine hohe eigene Erwartungshaltung habe.
Ja, wirklich spannend und gar nicht so einfach und so straightforward, wie wir das in bisherigen Interviews immer gehört haben, sondern auch etwas, was mir über die nach dem Interview bei den Weltmeisterschaften, glaube ich, so unfassbar mitgenommen hat, so emotional war dieses, ich habe hier eine Medaille, aber gleichzeitig habe ich auch verloren und ich habe hier aber diese Medaille und trotzdem ist es schade, so kurz zu verlieren. Dieser innere Kampf, der sich da abspielt, der da nach draußen getragen wird, macht es so nahbar und so sympathisch. Ich finde das wirklich großartig und habe das genau aus den Gründen auch jetzt hier drin gelassen. Hinter Isabel sind es Sydney Ferch und Julia Ackermann, die in 16:28 und 16:33 unter der Norm für die Junioren-Weltmeisterschaften schwimmen. Sydney Ferch unterbietet dabei ihre alte Bestzeit um 20 Sekunden, um sage und schreibe 20 Sekunden. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir dort vielleicht das Rematch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften zwischen den beiden sehen werden. Denn auch Julia Ackermann bleibt 18. unter ihrer alten Bestzeit. Beide belegen Platz 5 und 6 in diesem Finale. Damit gab es bei den Frauen jeweils das Triple über die Freistilstrecken. Nina Holt gewinnt die 50, 100, 200, Isa Gose die 400, 800, 1500 Meter. Und das ist etwas, was sich bei den Frauen immer widerspiegelt. Sie dominieren ihre jeweiligen Disziplinen. In Rücken gibt es einen Dreifachsieg durch Lise Seidel, über die Bruststrecken ein Dreifachtriumph durch Anna Elend, bei den Lagenstrecken einen Doppelsieg durch Noelle Benkler und das Delfinschwimm bildet die einzige Ausnahme, wo Angelina Köhler die 50 und die 100 Meter Delfin gewinnt. Und die 200 Meter Delfin von Leni Bonin entschieden werden. Bei den Frauen aber sicherlich eine der Feel-Good-Stories dieser deutschen Meisterschaften, Anna Elend. Sie hat lange mit den Spielen in Paris gehadert und tatsächlich auch so ein bisschen den Spaß am Schwimmen verloren gehabt. Spaß finde ich sowieso das Stichwort, das Schlagwort gewesen in ganz, ganz vielen Interviews und ganz, ganz vielen Gesprächen. Und die Sportlerinnen und Sportler sagten, ich will hier rausgehen, ich will Spaß haben, ich will mich duellieren, ich will mich messen. So kam dieses Wort auch immer wieder bei Anna Elend vor. Und sie betonte auch in den Gesprächen abseits, wie locker sie jetzt ist, wie leichter ihr alles fällt. Geht jetzt täglich arbeiten, so ungefähr 4 Stunden und dann ist Feierabend und kein Lernen mehr oder irgendwelche sonstigen unplanbaren Wochen, unplanbaren Aktivitäten. Es gibt freie Wochenenden, dadurch viel mehr Luft zum Atmen und viel mehr Freiraum. Was dazu führt, dass sie über die 100 Meter Brust in 1:05:72 nur 14 Hundertstel über ihrem deutschen Rekord landet, in 200 Brust in 2:23:54 ihren deutschen Rekord, der erst eine Woche alt war, am letzten Wettkampftag nochmal um 4 Zehntel unterbietet. Über die 50 Meter Brust gewinnt sie ebenfalls dort die Zeit 30,48 Sekunden, was bedeutet, dass alle drei Siegerzeiten die schnellsten Siegerzeiten aller Zeiten für immer, für je, für forever sind. das illustriert wieder, auf welchem Niveau sich Anna aktuell befindet. Holt 5 Goldmedaillen insgesamt, dazu auch noch nämlich 2-mal Staffelgold, die im Interview ein kurzes Thema sind. Und in diesem Interview, das ihr jetzt hört, spricht sie über ihre Zeit nach Paris und es ist hörbar, welchen Druck die Sportlerinnen und Sportler dort selber haben. Und sie beantwortet die Frage nach ihrer Lieblingsstrecke.
Ja, also natürlich nach Paris, da muss ich erst mal ein bisschen über nachdenken, was denn falsch gelaufen ist, warum mir der Schwimmsport nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, wie er damals 2022, 2023 war. Und nach der Beendigung meines Studiums und nach Paris habe ich halt wirklich noch ein bisschen länger Pause gemacht, noch ein bisschen geguckt, okay, möchte ich noch weiter schwimmen, möchte ich nicht weiter schwimmen. Und einfach wieder ohne Druck schwimmen zu können und einfach nur für mich selber schwimmen zu können, hat dann den Spaß halt wirklich wieder zurückgebracht und ja.
Anna, ich habe noch 1-2 Fragen. Die 1:05 jetzt war deine schnellste Zeit seit 3 Jahren, seit der WM. Wie viel Freude macht das eigentlich, dieses Rutschen auch wieder zu spüren? Man sieht auch, dass du da deutlich mehr aufblühst. Ja, nimm uns mal mit, so wie schön das sich anfühlt.
Ja, es ist natürlich, in Paris bin ich ja auch schnell angegangen und dann hinten drauf hat es ja gar nicht gereicht. Und dann jetzt erstmal darüber hinwegzukommen und dann mich langsam wieder so ein bisschen ranzutasten, vorne auch mal schneller anzugehen und dann auch wirklich meinem Körper zu vertrauen, dem Training zu vertrauen, hat natürlich ein bisschen gedauert, aber es macht sehr, sehr viel Spaß.
Das merkt man dir an. Das olympische Portfolio ist ja erweitert worden über die 50 Meter noch mit dazu und du deckst ja auch alle 3 Bruststrecken ab. Welche davon magst du am liebsten und warum?
Tatsächlich, hättest du mich vor 2 Monaten gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt die 50, weil es halt einfach nur 30 Sekunden bist du im Wasser, bist direkt wieder draußen. Aber mit ein bisschen mehr Training und auch mehr taktischen Schwimmen, die 200, wenn man getapert ist, machen sie ja tatsächlich mir am meisten Spaß.
Hinter Anna sind es 2 Nachwuchssportlerinnen, die ihre Namen wieder und wieder in die Siegerlisten, in die Medaillenlisten bei deutschen Meisterschaften einhämmern werden und eingehämmert haben, nämlich Lena Ludwig, die über die 100 und 200 Meter Brust 2-mal unter der Norm für die Junioren-Weltmeisterschaften schwimmt, 1:08:03 über die 100 Meter bedeuten 400stel schneller als Heidelberg und mit 18 Jahren 300stel schneller als der alte deutsche Jahrgangsrekord, den keine geringere als Anna Elend gehalten hat. In 2:27:33 ist sie nochmal 100stel schneller als in Heidelberg vor einer Woche. Hinter Lena ist es dann über beide Strecken Hanna Schneider, die Bronzemedaille nach Hofheim schwimmt. Nach einem schweren Jahr, in dem sie unter anderem wegen Krankheiten, vor allen Dingen am Saisonanfang, nicht den vollen Umfang mitschwimmen und mittrainieren konnte, wirkte sie nach den Finals dann doch sehr zufrieden. 100 Meter Brust 1:09:33, 200 Meter Brust 2:29:07, hier schon 1 Sekunde schneller als beim Heimwettkampf in Heidelberg. Durchaus Zeiten, die positiv und optimistisch stimmen für die kommenden Junioren-Höhepunkte. Auf den Rückenstrecken holt sich Lise Seidel das Triple, bleibt dabei 2-mal unter der JWM-Norm, also über die 100 und 200 Meter Rücken, jeweils qualifiziert für die Welttitelkämpfe bei den Junioren. Und Lise ist die erste Triple-Siegerin auf den Rückenstrecken seit Jenny Mensing 2014. Das ist also inzwischen 11 Jahre her und zeigt auf, welche Dominanz Lise sich in den vergangenen Jahren erarbeitet hat, scheiterte ja immer noch mal wieder an Laura Riedemann, unter anderem auch auf dem Weg Richtung Olympische Spiele 2024, die ja, möglicherweise schon so ein kleineres inneres Ziel gewesen sind, zumindest meine ich das aus den Interviews oder aus den Gesprächen heraus gehört zu haben. Vor allen Dingen über die 200 Meter bestätigt sie ihre Zeit über die 200 Meter Rücken nochmal, nur 500stel langsamer, 2:10:81. 100 Meter Rücken bleibt sie im Vorlauf unter dem deutschen Jahrgangsrekord von Laura Riedemann, 1:00:64. Und für Lise war es auch, wie für viele andere, für eine Angelina Köhler oder auch einen Lukas Mertens, eine Isabel Gose, eine extrem hohe Belastung über diese ganzen Wochen. Der Wettkampf in Stockholm, also Höhentrainingslager, Wettkampf in Stockholm, Berlin Swim Open, deutsche Meisterschaften, immer das volle Programm, Vorlauf, Finals, da hat Lise die Woche davor bei den Berlin Swim Open schon auf viele Finals verzichtet. Das Ganze zollt Tribut, fordert seinen Tribut und das hört man jetzt auch im Interview bei Lise raus, die zum allererst mal ausdrückt, welche Freude sie auf Singapur empfindet, dann ihre Lieblingsstrecke benennt und am Ende auch nochmal eine Info darüber gibt, in welchem Zustand sie sich jetzt eigentlich nach diesem langen Quali-Zeitraum befindet.
Das Größte, was ich mir jetzt hier hätte wünschen können und auch schaffen können, und das jetzt triple perfekt zu machen, ist toll.
Jetzt ist es ja so, du hast ja mehr als einen Start in Singapur. Es ist der Staffelplatz, ist dir auch sicher, sind also zwei Starts, die auf jeden Fall dort kommen werden. Wie freust du dich da drauf?
Ich freue mich da drauf riesig. Also ich kann das gar nicht in Worte beschreiben, wie sehr ich mich da freue. Das war wirklich so ein Traum von mir und dann ist es einfach in Erfüllung gegangen. Und nach letztes Jahr verpasst Olympia, jetzt dieses Jahr WM. Es kann nicht besser sein. Und auch noch in Singapur.
Welche Strecke machst du am liebsten? 50, 100, 200?
200.
Warum?
Weil auf 200, da kann ich mehr so auf Druck gehen und auf nicht die Frequenz so hoch, weil so hohe Frequenzen liegt mir einfach noch nicht so, da fehlt mir so ein bisschen. Und die 200 kann ich einfach mit meiner Ausdauer machen.
Lisa, fantastische Veranstaltung, fantastischer Quali-Zeitraum. Wird das jetzt erstmal ein bisschen gefeiert mit 1, 2, 3 freien Tagen und einem Stück Torte oder was steht an?
Ja, also auf jeden Fall freie Tage. Ich habe von 7 gehört, vielleicht 2 sogar. Ja, und dann halt, vielleicht mache ich noch eine Gartenparty für die WM-Quali jetzt.
Das klingt sehr, sehr gut. Es waren wahnsinnig erschöpfende Wochen. Ist es eher die körperliche oder eher die psychische Erschöpfung, die gerade zu Buche schlägt?
Also ich sage ehrlich beides, aber doch eher mehr die körperliche dann, weil so 3 Wettkämpfe in 4 Wochen und dann auch noch lange Wettkämpfe, harte Wettkämpfe, immer alles gegeben. Das merkt man dann jetzt hinaus doch ganz schön in den Beinen.
Belastung ist auch das Thema bei Maja Werner, die zwar mit überragenden Zeiten über die 400 und 200 Meter Freistil einen äußerst gelungenen Einstand in diese deutschen Meisterschaften feiert, dann aber über die 200 Meter Rücken im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen kann und die Norm für die Weltmeisterschaften verpasst. Das setzt ihr auch ordentlich zu, da ist sie hinter den Kulissen für kein Interview und kein Gespräch mehr zu haben und zieht frustriert wütenden Schrittes von dannen zurecht. Wer mag ihr das verdenken? Mit 2 Starts hier in Singapur sicherlich auch aber schon mal sehr, sehr gut beschäftigt, zumal über die 400 Freistil und die 4x200 Meter Freistil Staffel durchaus auch noch Finalteilnahmen winken. Und so mag es sogar als gutes Training erscheinen, dass sie nach dem Trainingslager in der Sierra Nevada, Stockholm, Magdeburg und den deutschen Meisterschaften als Wettkämpfe, Magdeburg auch mit viel Belastung durch Vorläufe und Finals, hat nicht so viel abgemeldet wie Lisa, hier auf höchstem Niveau, auf höchstem Belastungsniveau trainieren und sich erproben konnte. Es brauchte auch 150 Meter, um Maja über die Rückenstrecke müde zu schwimmen. Es war dann wirklich erst auf der letzten Bahn nicht mehr möglich oder ihr nicht mehr möglich, das Tempo so hoch zu halten, dass es für eine WM-Nominierung gereicht hätte. Kommen wir zu den Langstrecken der Frauen und hier gab es einen Doppelsieg von Noelle Bänkler. Der war auch ehrlich gesagt mehr oder weniger vorher gesehen, gerade nach den Ergebnissen, die Noelle in Heidelberg geschwommen hatte. Schwimmt in beiden Strecken unter der Norm für die Junioren-Weltmeisterschaften, also auch hier wieder ein Erfolg für die Trainingsgruppe rund um Uta Brandl in Heidelberg. Noelle schwimmt zum Sieg über die 200 lang, 2:13,80, nur geringfügig langsamer als bei ihrem Start in Heidelberg, wird also ihrer Favoritenrolle gerecht, allerdings mit etwas anderer Taktik, denn sie pirscht von vorne weg, geht all in auf den ersten 100 Metern, kann das Tempo dann am Ende aber nicht ganz halten und die Heidelberger, ähnlich wie die Essener, mit einer spannenden Taktik, nämlich möglichst wenig Wettkämpfe. Wenn wir Wettkampf machen, dann im Homepool, um die Belastung gering zu halten, im eigenen Bett zu schlafen, keinen Fahrtstress zu haben, Kosten vielleicht auch zu reduzieren, kurze Wege, viel Erholung. Das Ganze auch mit abgepuffert durch Trainingssessions, wo sich dann mal in den Wettkampfanzug geworfen wird und unter Wettkampfbedingungen oder unter simulierten Wettkampfbedingungen trainiert wird. Zusätzlich betonten die Heidelberger dann auch noch, naja, dadurch, dass wir dort in unserem eigenen Pool sind, nicht in diesen ganz großen Menschenmengen, haben wir ein geringes Risiko für Ansteckungen hinsichtlich Krankheiten und Trainingsausfälle. Das sind alles Themen, die im folgenden Interview mit Noelle Bänkler diskutiert werden. Noelle, ich habe noch eine Frage. Ihr wart wahnsinnig wenig auf Wettkämpfen unterwegs dieses Jahr. Also ihr wart kaum zu sehen. Und das heißt ja eigentlich immer so, ey, das, was du im Dunkeln tust, das sorgt dafür, dass du am Ende im Rampenlicht strahlen kannst. Das hast du gerade getan. Aber erzähl mir doch mal, wie schwer, wie hart war dieses Trainingsjahr, diese Sprünge zu machen. Du hast dich wirklich in jeder Lage massiv verbessert. Was steckt da drin?
Sehr, sehr, sehr viel Arbeit, kann ich nur sagen. Also es war wirklich keine leichte Zeit, vor allem in den letzten Monaten. Wir haben so super viel trainiert. Also ich kann sagen, dass ich noch nicht in einer Saison so krass gearbeitet habe. Ich habe sehr viel Konzentrationsprobleme im Schwimmen, also im Training. Ich bin eine leichte Träumerin, also ich denke dann immer an ganz was anderes. Und ja, genau das hieß es dann am Anfang der Saison, weil es eben nicht gut gelaufen ist, dann eben aufzubessern. Und dann habe ich sehr, sehr viel in meinem Trainingstempo gearbeitet, sehr, sehr viel an Brust- und Schmetttechnik. Und es war sehr, sehr hart, aber jetzt bin ich auch umso zufriedener.
Die harte Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie hält man denn, also Wettkämpfe sind ja auch das Salz in der Suppe. Wie hältst du oder wie haltet ihr als Team, als Mannschaft da die Motivation aufrecht im Trainingsgrind, im täglichen, ohne vielleicht dann mal die große Bühne betreten zu dürfen, so oft wie ihr das vielleicht möchtet?
Also wir sind eine super coole Trainingsgruppe. Also ich liebe meine Trainingsgruppe so sehr und wir sind alle, wir viben einfach so zusammen, wir matchen alle gut und ich glaube, das macht es dann auch so lustig im Training und so spaßig. Und ich glaube, mit diesem Spaß im Training kann man dann auch diese, sag ich mal, weniger Wettkämpfe, sag ich mal, so überbrücken.
Dann wünsche ich dir, dass noch ganz viele Wettkämpfe kommen, je höher, desto besser, und sage herzlichen Glückwunsch zur Titelverteidigung aus dem Vorjahr.
Vielen, vielen Dank.
Hinter Noelle sind es dann zwei Altmeisterinnen, die Silber und Bronze holen. Silber geht nach Cannstatt an Kim-Emily Hergel 2:15:75 und an Kelly Messel in Magdeburg 2:16:29, die dort, die jetzt hier in Berlin eine Saisonbestzeit schwimmt. Diese auch schwimmen musste, denn damit schlug sie schlappe 900stel vor Laura Sophie Kohlmann an, der Lagenspezialistin aus Essen. Ja, und beide verfolgten Noelle Benkler über die 200 Meter Lagen, und wie Noelle dieses 200 Meter Lagenrennen empfunden hat, das hört ihr jetzt.
Letztes Jahr, glaube ich, wurde ich auch Vierter, und jetzt den Titel abzuräumen, das hätte ich auch gar nicht erwartet und macht mich auch überglücklich. Also wir haben vor allem an Schmett gearbeitet. Schmett war früher immer so dieses irgendwie über die Bühne bringen, irgendwie schaffen. Und jetzt irgendwie macht es mir Spaß und ich kann mit Power vorne hin schon schwimmen. Und es war auch die Taktik, einfach zu gucken, was vorne geht und dass ich hinten halt da nicht einbreche.
Wie fühlt sich das an mit dem Doppelsieg jetzt?
Total cool, also mega. Also nochmal gesteigert von letzter Saison, also total gut.
Du warst nach 100 Metern irre weit vorn, dann kam das Brustschwimmen. Da hast du ein bisschen gerade gegen die bruststarke Konkurrenz mit Kelly und Kim natürlich ziemlich gestruggelt. Hast du das gesehen, wie weit du vorne bist und wusstest, wie schwierig das Brustschwimmen wird?
Also ich habe gesehen bei der Wende, okay, ich habe einen guten Vorsprung. Das war auch, wie gesagt, die Taktik, aber dann im Brust war ich so, ich habe da nichts gesehen, weil da konnte ich nicht nach rechts und links gucken. Und ich war so, oh Gott, hoffentlich kommen die jetzt nicht gleich von hinten. Aber dann bei Kroll habe ich nochmal geguckt und habe dann auch nochmal alles gegeben und hat auch echt Spaß gemacht, mit denen zu battlen, weil wir verstehen uns alle so super und es macht immer so Spaß.
Über die 400 Meter gewann dann Noelle erwartungsgemäß 4:44:02 nochmal 200stel schneller als in Heidelberg, aber dahinter wurde es dann interessant, denn Laura Sophie Kohlmann, die 16-Jährige von der SG Essen, machte einen riesigen Sprung. 4:46:59, ihre Zeit, damit 7 Sekunden schneller als im vergangenen Jahr und 4 Sekunden Steigerung zu ihrer bisherigen Bestzeit aus Maribor aus dem Jahr 2023. Für Laura geht's also richtig vorwärts und mit reichlich Rückenwind Richtung Junioren-Europameisterschaften. Das bringt uns zur letzten Strecke bei den Frauen, zum Delfin-Schwimmen. Über die 100 Meter gewinnt Angelina Köhler erwartungsgemäß, zwar leider ohne deutschen Rekord, den ich erwartet oder erhofft hatte, erwartet ist ein zu hohes Wort, aber erhofft hatte unterm Horizont, hab mal so ordentlich leise winken sehen. Dafür schwimmt sie aber in 2 Wochen 4x Zeiten im mittleren 56er-Bereich. Und das ist auch ein Thema, das wir im folgenden Interview unter anderem besprechen. Außerdem geht es um ihre Zeit nach den Olympischen Spielen und welch viel Selbstvertrauen sie aus den bisher gezeigten Leistungen zieht.
Ja, ich glaube, ich habe einfach wieder Spaß am Schwimmen, weil das ist ganz wichtig, dass man den Spaß nicht verliert. Und ich hatte sozusagen nach Olympischen Spielen so ein kleines Tief nach meiner Reise und musste erstmal mich wieder sammeln und gucken, Fuß fassen. Und jetzt komme ich mit doppeltem Spaß wieder zurück.
Antje, ich habe noch eine Frage. Du bist ja jetzt viermal quasi gleich schnell geschwommen. Mittlere 56 mit der 56,33 letztes Jahr, die immer noch als Weltjahresbestzeit steht. Welche Bedeutung hat das für dich, immer wieder die gleiche Zeit zu schwimmen und jetzt gerade auch ganz oben zu stehen in der Weltliste?
Schon eine große Bedeutung. Also es ist natürlich toll, dass ich jetzt die Sicherheit habe und sage, okay, ich kann es immer abrufen, ich brauche keine Angst haben, dass man nicht so läuft. Egal, was ich mache, es ist immer konstant und es gibt natürlich auch Sicherheit für die WM, weil da kommt es drauf an, ist man schon im Vorlauf, ist man schon im Halbfinale und dann kommt es ja im Finale nochmal drauf an. Und deswegen, ja, das ist schon wichtig, dass man so, das ist ja auch Training. Ich meine, ich bin jetzt viermal unter 57 geschwommen, ein besseres Training gibt es nicht. Und wie gesagt, jetzt kommt nochmal ein großer GA-Block, wo es dann hinten raus hoffentlich wieder besser wird und ich nicht mehr ganz so kaputt bin.
Es war viermal beeindruckend schnell. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Ja, und da hört man, dass es zu Recht viel Selbstvertrauen ist, das Angelina mitnimmt in die kommenden Monate und in die kommenden Wettbewerbe und sie ist zu Recht vollkommen zufrieden. Viel besser hätte dieser Quali-Zeitraum kaum laufen können. Yara Faye-Riefstahl macht auch noch einen Sprung über die 100 Meter, schwimmt in 59,57 erstmals unter der 60-Sekunden-Marke und damit auch zur Norm für die Junioren-Weltmeisterschaften. Alina Bajewicz holt Bronze 1:01:16 ihre Zeit und da möchte man jetzt auch schon sagen, da war sie 2023 schon schneller. Warum sage ich das hier so? Weil die 200 Meter natürlich Alinas Hauptstrecke sind. Und der unrunde Eindruck über die 100 Meter bestätigt sich auch über die doppelte Distanz. Das sieht in meinen Augen sehr fest aus, was sie dort schwimmt. Das sieht ineffizient aus und wirkt im Anschluss an diese Wettbewerbe auch extrem niedergeschlagen. Super, super unzufrieden und man möchte schon fast sagen, sehr frustriert über ihre Leistungen in diesem Qualifikationszeitraum. Schwimmt in Stockholm über die 200 Meter Delfin 2 Minuten 12, als sie direkt aus der Höhe dort auf den Startblock steigt und schwimmt jetzt hier in Berlin 2:13:23 mit nochmal 3 Wochen Erholung hinten dran. Sie war vor allen Dingen deshalb mit in der Höhe, weil sie, ähnlich wie Johannes Liebmann, in den vergangenen Monaten in die Gruppe zu Bernd Berghahn nach oben gerutscht ist. Und vielleicht hat ihr Anfang der Saison das Training bei Stefan Döbler einfach etwas besser getan. Denn bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften wiederum, wo sie den Titel gewann über die 200 Meter, hat das deutlich besser ausgesehen. Von der ganzen Stilistik, vom ganzen Rutsch, von der ganzen Bewegungsausführung war das wesentlich kraftsparender in meinen Augen, als das jetzt hier in Berlin zu beobachten war. Glück für uns Zuschauende eigentlich, denn Alina Bajewicz und Leni von Bonin kämpfen bis zum Anschlag um den Sieg über die 200 Meter Delfin und die geben sich über die 200 Meter richtig die Kante, schwimmen Zug um Zug gleich auf. Am Ende ist Leni auf der ersten Bahn 1/4 langsamer als Alina, dafür auf der letzten Bahn dann 1/10 schneller als Alina, hat also vielleicht noch etwas mehr Körner übrig und die etwas bessere Renneinteilung. 2:13:15 für Leni von Bonin, für die Dresdnerin 2:13:23 für Alina Bajewicz. Dritte wird Yara Faye-Riefstahl in 2:14, die so schnell zu Leni rüberschwimmt zum Gratulieren, wie sie vielleicht das ganze Rennen nicht unterwegs gewesen ist. Und das Delfin-Schwimmen illustriert einen Eindruck, der sich über die Tage hinweg verfestigt hat. Wir haben zwei Optionen. Entweder ist es im internationalen Vergleich sehr gut, was dort ins Wasser gebracht wird, oder aber es ist ein sehr, sehr spannendes Rennen. Selten, dass beide Attribute gleichzeitig aufeinandertreffen. Das haben wir bei den Männern über die 1500 Meter Freistil gesehen und auch über die 100 Meter Delfin. Dort gab es ein unerwartetes Duell. Eigentlich hatte ich ja gesagt, boah, mal gucken, Luca Armbruster gegen KG Winkler, das auch unter Qualifikationsgesichtspunkten für die Olympischen Spiele nicht gänzlich uninteressant. Aber KG Winkler spielte gar keine Rolle, stattdessen war es Joscha Salchow, der sich in den Vordergrund schwamm. Beide, Luca Armbruster und Joscha Salchow, blieben bereits am ersten Wettkampftag über die 100 Meter Delfin im Vorlauf unter der Norm für die Weltmeisterschaften. 51,40 für Luca, 51,48 für Joscha Salchow. Joscha Einlauf vor Luca am Start, legt also vor und macht schon mal seine Karte in den Ring und sagt, ey Luca, ich weiß, 4x100 Meter Lagen, ich bin ziemlich sicher über die 100 Kraulstrecke gesetzt, aber come on, wenn ich 2 Strecken haben kann, dann nehme ich mir auch 2 Strecken. Reihenfolge ist ja auch Rücken, Brust, Delfin, Kraul, kann also direkt drin bleiben und weiterschwimmen. Sagt Luca dann im nächsten Lauf, auf gar keinen Fall, kannst du mal richtig vergessen hier, das ist mein Staffelplatz und zwar seit spätestens im letzten Jahr und den werde ich auch behalten, bis ich schwimmerisch abdanke. Und so kam es auch, 800stel schneller für Luca im Vorlauf, am Ende auch im Finale die schnellere Zeit für Luca Armbruster. Joscha schwimmt vor allen Dingen deshalb so schnell, weil er beim Delfinschwimmen seine Zuglänge entdeckt. Er macht ungefähr, sag mal, die Hälfte der Armzüge wie andere normale Delfinschwimmer, ist dafür aber mal eine ganze Ecke flotter unterwegs als seine Konkurrenz. Luca entdeckt seinen Backend-Speed, so sagt er zumindest im Interview im Anschluss. Wenn wir uns auf die Zeiten mal gucken, dann schwimmt Luca auf der letzten Bahn 27,6, Joscha 27,4. Beide pirschen sich im Finale an den deutschen Rekord von Steffen Deibler ran. 51,21 für Luca, 51,28 für Joscha Salcho. Damit sind beide verantwortlich für das schnellste Delfin-Finale aller Zeiten. Wir erleben also wieder mal, zumindest aus deutscher Schwimmsportgeschichtssicht, Historisches. Wie die beiden selber das Rennen erlebt haben, das hört ihr jetzt im Interview.
Ja, viel auf jeden Fall. Also ja, 51,4 im Vorlauf, 51,2 im Endlauf. Das ist schon sehr, sehr gut, knapp deutschen Rekord auf einer Nebenstrecke zu schwimmen. Soll überhaupt nicht abgehoben klingen, gar nicht, aber bin ich natürlich sehr froh drüber. Hätte natürlich gerne den deutschen Rekord gehabt.
Ja, ich habe auch gestaunt. Gar nicht damit gerechnet, dass ich nochmal ein bisschen was on top draufpacken konnte zu heute Morgen, weil das schon echt ein perfektes Rennen war. Alles hat hingehauen mit der Wende, mit dem Anschlag. Und klar, ist ein knappes Ding gewesen, aber ist für mich jetzt erstmal nebensächlich. Ich bin froh, dass das Training funktioniert und kann mich nicht beschweren.
Eine Frage noch an dich, Luca. Du warst ja in der Mitte zwischen Simon Bucher, der die Bronzemedaille geholt hat, und auf der anderen Seite Joscha Salcho, der nur 700stel langsamer war als du. Wie viel Bock hat das gemacht, gegen die beiden zu racen?
Ich bin gar nicht so ein Typ dafür, der sich links und rechts neben sich guckt, wer schwimmt und macht sich Gedanken darum. Ich versuche einfach, mich auf mich zu konzentrieren. Das ist für mich das Wichtigste. Aber wenn man natürlich dann auf der zweiten Bahn ist, die letzten 50, 40, 30, 20 Meter kommen und du siehst an der Seite, dass die Leute dranbleiben oder sogar wie Joscha am Ende nochmal rankommen, pusht einen natürlich schon.
Doch das war noch nicht das Ende. Der letzte Abgesang, das, wie auch immer, das Schlussstück, das Meisterstück von Luca Armbruster bei diesen Titelkämpfen, das hob er sich auf für den vierten und letzten Wettkampftag. Wo er über die 50 Meter Delfin nicht nur den vierten Titel in Folge gewann, ein Kunststück, das vor ihm nur Thomas Rupprath gelang, sondern gleichzeitig mit 22,92 einen neuen deutschen Rekord ins Wasser zauberte. 23,02, die alte Bestmarke, die er sich mit Steffen Deibler teilte. Jetzt 22,92 als erster Deutscher unter 23 Sekunden. Und das bedeutete Luca sehr, sehr viel und bedeutet ihm mit Sicherheit immer noch sehr, sehr viel. Genauso wie die ganzen 50 Meter Delfin, 50 Meter Schmetterlingsschwimmen, wie er im folgenden Interview bekannt gab.
Super froh, ich bin super erleichtert, weil das immer schon ein Traum von mir war. Wie ich gerade schon gesagt habe, als kleiner Junge bei Stefan Wittke damals noch, habe ich nicht viele Ziele gehabt. Ich habe immer Step by Step geguckt, aber diese 50 Meter Schmetterling haben mich immer schon begeistert. Und diese 23,0 bietet sich so an, einfach darunter zu schwimmen. Und das ist einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
Über die 100 Meter Delfin, ähnlich wie über die 200 Meter Freistil, lohnt sich auch ein Blick in die USA, denn dort war es Björn Kammann, der in 51,91 durchaus auch Ambitionen zeigte, sich ins WM-Team für den DSV zu schwimmen. Das heißt also, die Zeiten, die hier Luca und Joscha ins Wasser gebracht haben, die waren dringend notwendig, um den Staffelplatz zu sichern. Über die 200 Meter Delfin, kurzer Exkurs, wird Luis Schubert seiner Favoritenrolle gerecht. 1,58,44 bedeutet 500stel unter der U23-EM-Norm und auch gleichzeitig einen der schönsten Jubel, den wir im Becken sehen werden. Was für uns Außenstehende unerwartet kommt, wissen aber seine Schwimmkolleginnen und Schwimmkollegen, denn die wissen, um was es geht und wie wertvoll diese 500stel sein können. Und das ist auch etwas, was sich durch diese Meisterschaften wieder und wieder durchzieht. Großer Jubel, großes Drücken, großes Gratulieren, bisweilen Tränen hinter den Kulissen, in der Mixed Zone, gegenseitige Unterstützung, gegenseitiges Liebhaben, gegenseitiges Anfeuern, gegenseitiges Mitfiebern. Für mich auch eines der Charakteristika, die sich in den letzten Jahren herausgebildet haben, diese nicht nur öffentlich zur Schau gestellte Wohlgesonnenheit den anderen Schwimmerinnen und Schwimmern gegenüber, sondern auch wirklich die hinter den Kulissen gelebte Kollegialität zwischen den Starterinnen und Startern. Ein Paradebeispiel dafür sind die Bruststrecken der Männer, wo sich Lukas Mazerat und Melvin Imudu seit vielen, vielen Jahren inzwischen, kurze Pause letztes Jahr, als Lukas krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte an den deutschen Meisterschaften, aber gegenseitig Paroli bieten und zu Bestleistungen anspornen. Und ich hatte gesagt, über die 100 Meter Brust muss mich Lukas Mazerat erstmal noch überzeugen und das tat er mit voller Gewalt. Er tritt hier bei den deutschen Meisterschaften erstmals getapert an und schwimmt auch bereits die WM-Norm im Vorlauf, um dann anschließend im Finale nochmal einen draufzupacken. 59,19 Sekunden bedeuten nicht nur den Meistertitel vor einem gewissen Melvin Imudu, vor einem Olympia-Viertel, Platzierten, sondern auch Platz 3 der Welt. Und im Interview anschließend sprechen wir unter anderem über das Saisonziel, was Lukas noch hat.
Ich sag mal, das Ziel ist auf jeden Fall mal Bestzeit und damit kennt man ja auch den deutschen Rekord mit und mal sehen, wie weit ich den oder meine Bestzeit da runterschrauben kann bis Singapur.
Ihr habt es gehört, das Ziel ist kein kleineres als der deutsche Rekord. Und dafür hat Lukas ein neues Feature unlocked. Nämlich, er kann in höhere Frequenzen gehen, als das noch in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Und das ist etwas, was auch Melvin mit Sicherheit zur Kenntnis genommen haben wird. 59,50 über die 100 Meter bedeuten für ihn erstmals unter 60 Sekunden in dieser Saison, für Lukas ebenso. Melvin ist anschließend zufrieden mit seinem Rennen. Er meint, er kann vorne noch schneller, aber das war nicht nötig, weil er ist ja eh vornominiert und kann sich long-term im Long Run auf die Weltmeisterschaften konzentrieren. Wir sehen auch dann gleichzeitig zwei Weltklasse-Brustschwimmer, die unterschiedliche Stile schwimmen. Melvin eher dynamisch von vorne weg, Lukas eher etwas länger gleitend auf der zweiten Bahn kommend und die beiden sind die letzten 4 Jahre witzigerweise immer abwechselnd Meister geworden. 25 Lukas, 24 Melvin, 23 Lukas, 22 Melvin. Das kann gerne von mir aus noch ein paar Jahre so weitergehen. Auch über die 50 Meter Brust trennen die beiden lediglich 4 Hundertstel. 27,14 zu 27,18 und ich glaube, das ärgerte Lukas dann doch etwas mehr, als er eigentlich zugeben wollte. Melvin Imudu holt hier seinen 6. Titel in den vergangenen 7 Jahren, was er dann auch im nachfolgenden Interview nochmal betont, welche besondere Beziehung er zu den 50 Meter Brust hat. Und Lukas bekommt die Möglichkeit, sich einmal zu den neuen Elementen in seinem Stil zu äußern.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja sozusagen fast mein Titel die letzten Jahre immer gewesen und den wollte ich mir nicht nehmen lassen, auf jeden Fall.
Ah nein, nicht sauer. Ich glaube, das größte Geschenk war der Fight, also das Battle. Darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Wir haben es spannend gemacht. Am Ende hatte Melvin die Fingerspitzen vorne, aber mehr als zufrieden, ja.
Lukas, ich habe noch eine Frage. So Videocharaktere werden immer hochgelevelt und ich habe das Gefühl, du hast ein neues Feature unlocked in Australien. Das sieht von der Frequenz deutlich explosiver aus als noch vor einem Jahr. Täuscht das oder ist da wirklich was passiert?
Es ist schwer zu sagen. Gut, vor einem Jahr war natürlich bei mir noch die Schwierigkeit noch, den Wiedereinstieg nach dem pfeifischen Drüsenfieber. Aber da hat es ein bisschen schleppend gedauert. Also ich bin sehr froh, dass ich da wieder hochgekommen bin. Aber ich denke doch jetzt auch mit dem Training mit Sam gemeinsam, diese Explosivität, dieses nach vorne schießen, da konnte ich mir ein bisschen was abschauen. Ich muss jetzt natürlich noch daran arbeiten, dass das auch wirklich gut in die 50er-Technik mit reinpasst. Und dann bin ich mal gespannt, was ich da auf der kurzen Strecke noch bis Singapur machen kann.
Das führt uns zur längsten Brustschwimmstrecke zu den 200 Metern und zur ersten deutschen Meisterschaft ohne einen gewissen Marco Koch seit, wir haben lange gerätselt, am Beckenrand hinter den Kulissen, selbst die Granden-Statistiker vom DSV wussten da nicht weiter und am Ende war es die hessische Landestrainerin Sheila Schädt, die im direkten Dialog mit Marco das nochmal herausfand und sagte, seit 18 Jahren Marco immer dabei gewesen, außer dieses Jahr und damit eine Zäsur, das Ende einer Ära. In die Fußstapfen tritt Lukas Mazerat, der sich den Titel holte. 2:11:43 war sicher nicht die Zeit, die erhofft worden war. Das gab er auch im anschließenden Interview zu. 34:0 und 34:09 auf den letzten zwei Bahnen locken Kenneth Bock an. Kenneth Bock, der Potsdamer, wird Vizemeister und schwimmt 2 Sekunden schneller als noch 2024 im vergangenen Jahr. 2:11:59 sorgen für ein spannendes Anschlagsfinish zwischen Potsdam und Bochum. Mathis Schönung kann sich dieses Jahr noch nicht so in der Spitze etablieren, war mit großen Worten aus den deutschen Kurzbahnmeisterschaften rausgegangen. Zu Recht. 2028 LA ist der Plan, es ist noch 3 Jahre hin, reichlich Zeit, aber eine weitere Auffälligkeit hier im 200 Meter Brustfinale, denn im Schatten von Lukas gibt es noch 2 weitere Bochumer, die mitmischen unter den besten 8 Deutschlands, wächst womöglich die nächste Brusthochburg heran nach Potsdam. Kommen wir damit zum Rückenschwimmen und das war ein wirklich schweres Pflaster an diesem Wochenende. Über die 100 Meter Rücken nämlich wurde es traurig. Es waren einige, die da hinter den Kulissen ihre Enttäuschung, ihre Trauer nicht verbergen konnten, beziehungsweise extreme Probleme hatten, die zu verbergen, wo das Wasser sehr hoch im Gesicht stand, wo die Mienen relativ versteinert waren und der Frust sehr tief in den Knochen saß. Einer der Angesprochenen war Ole Braunschweig, der an die Zeiten der letzten Saison nicht anknüpfen konnte. Ihr werdet auch gleich noch hören, wie er so das Ganze einschätzt. Und noch nicht mal den Meistertitel sichern konnte, denn er musste Cornelius Jahn im Finale den Vortritt lassen, denn 54:30 seinen zweiten Meistertitel erschwamm nach 2022. Damit immer noch 8 Zehntel über der vom DSV geforderten Normzeit lag, was nochmal ziemlich gut illustriert, wie irre schnell die eigentlich ist. Ole war dann nur knapp hinter Corny im Ziel, 54:67 für ihn, knapp vor seinem Trainingskameraden, 55:30 für Vincent Pasek. Ja, und wie gesagt, richtig happy wirkte keiner der Finalisten, zumal es über die 100 Meter Rücken ja auch um den Staffelstartplatz geht in der Lagenstaffel in Singapur. Und der war, glaube ich, selten so einfach zu erreichen wie in diesem Jahr. Es sind insgesamt 3 Sportler, die sich hier drum prügeln. Ole Braunschweig, Cornelius Jahn und Lukas Mertens. Und ich sehe das schon vor mir, dass das irgendwann im Jahre 2030 eine Aufgabe in einem Mathebuch sein wird, wenn es um die Berechnung des Mittelwertes geht. Denn Ole Aufgabe kann man sich relativ einfach vorstellen. Ja, die heißt dann, okay, wir haben eine Weltmeisterschaft in Singapur und nominiert wird, wer den schnellsten Mittelwert aus Vorlauf und Finale hat. Folgende 3 Sportler sind bei Wettkämpfen geschwommen. Ole Braunschweig bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin, Cornelius Jahn bei der DM in Berlin und Lukas Mertens in Stockholm bei den Swim Open. Ja, und dann stellt sich tatsächlich raus, dass Lukas Mertens zwar den größten Spread, die größte Differenz hat, nämlich fast 7 Zehntel zwischen Vorlauf und Finalzeit im Mittelwert, aber mit 54:52 hauchdünn die Hand vorne hat. Und mit hauchdünn meine ich wirklich hauchdünn, denn Ole Braunschweig 54:53, Cornelius Jahn 54:54. Platz 1, 2, 3 trennen also jeweils eine einzige Hundertstel. Dürfte eine sehr spannende Nominierungssitzung gewesen sein am Donnerstag. Aber Ole wäre nicht Ole, wenn er nicht noch irgendwo ein Fünkchen Hoffnung finden würde auf den Berliner Straßen und Gassen, wenn er dort mit dem Fahrrad zwischen Schwimmhalle und zu Hause pendelt. Und so comebackt Ole über dem 50 Meter Rücken mit dem Titel und verspricht auch nächstes Jahr wiederzukommen. Dieses Versprechen dürft ihr selber nochmal hören im folgenden Interview, wo wir über den Saisonverlauf sprechen, seine Zukunft und das Fazit der 100 Meter.
Ja, auf jeden Fall, gerade so nach der Saison, war sehr, sehr schwer, mental und körperlich auch. Und dass ich jetzt hier noch den Profi mit dem Meistertitel holen konnte nach den misslungenen 100, bin ich schon sehr froh drüber. Ja, definitiv. Ich werde, denke ich mal, auch in Richtung 50 jetzt gehen, weil ich einfach eher von Richtung 50 komme als von 200. Das heißt, die 100 sind immer asozial hart gewesen, sage ich mal. Und da bin ich ganz froh, dass es jetzt nur eine Bahn ist und ich endlich mal meine Stärken ausspielen kann, wenn ich mal hier 5 bis 6 Kilo abgenommen habe wieder. Ich denke, jetzt werden viele Sprinter aus der Versenkung wiederkommen. Neue werden jetzt hier Motivation finden, wie Vincent, weil der hat ja auch sehr viele schnelle Fasern. Also es wird schon sehr, sehr interessant, denke ich mal, in Richtung 28.
Ole, ich habe noch eine Frage. Die 100 Rücken sind gestern nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Dazwischen liegen jetzt fast 48 Stunden. Wie hast du die Zeit verbracht, um hier wieder mental auch bereit zu sein?
Oh, ich bin ehrlich, am Anfang war ich schon ziemlich niedergeschmettert. Aber dann mit Rückblick auf die Phase oder das Training, was ich gemacht habe, was wirklich nicht viel war durch Ausfälle, Krankheit, wie auch immer, ist es gar nicht so schlecht, Zweiter in Deutschland zu werden. Und mal sehen, wie es dann nächstes Jahr wieder ausgeht.
Über die 200 Meter, über die doppelte Distanz als die 100 Meter, ja okay, haben wir auch ein bisschen Mathe gemacht. Es ist Cornelius Jahn, der mich fast ein bisschen enttäuscht, 1,58,77 hier seine Zeit. Das ist, glaube ich, zumindest kein Fortschritt zur Olympia-Quali letztes Jahr. Aber Lukas Mertens schwimmt unter der WM-Norm. 1,56,00 attackiert er wieder mal den deutschen Rekord von Lern-Philipp Garnier, der ein paar weitere Monate in den deutschen Schwimmbüchern stehen bleiben darf. 1,56,0 für Lukas, auch exakt auf die Hundertstel, die gleiche Zeit wie im vergangenen Jahr. Aber ganz anders geschwommen, Lukas schwimmt vorneweg 56,0. Dann eine Minute drauf und dieser Split ist ein Ausdruck der Erschöpfung der vergangenen Wochen. Denn Lukas ist wirklich richtig platt, richtig, richtig fertig und erledigt. Also das merkt man in all seiner Gestik, in seinem Ausdruck, in all seiner, wie er sich auch durch die Halle bewegt. Es ist in jeder Faser, an jedem Schritt zu sehen, dass da nicht mehr viel Energie drinsteckt in dem Körper. Sei ihm gegönnt. Es waren anstrengende, harte Racing-Wochen mit nicht immer einfachen Rennen, mit Rennen auf absolutem Weltniveau, 200, 400 Freistil, auch die 100 Meter Rücken sind absolutes Weltniveau. Er darf Platz sein. Er ist Weltrekord geschwommen, er hat den Weltrekord nochmal bestätigt, über die 200 Freistil Weltjahresbestzeit. Er ist deutschen Rekord geschwommen, über die 800 Meter Freistil, er hat sich über die 200 Meter Rücken neuerlich in der Weltspitze gezeigt. Und das führt alles zu großen Programmproblemen in Singapur, denn die Olympischen Spiele waren schon unfassbar vollgepackt. Er war der absolute Vielstarter im DSV-Team und hat jetzt zusätzlich noch die 800 Meter Freistil auf die Landkarte gepackt, wo er nicht nur den deutschen Startplatz aktuell innehat, wenn man rein nach den Zeiten geht, sondern auch international mit 7,39 ein gehöriges Wörtchen in Richtung Medaillen mitreden kann. Sicherlich eine Aufgabe, die über 800 Meter machbar ist, Medaille mitreden, viel eher als über die 200 Meter Rücken. 1,56 reichen nicht, um in die Medaillenvergabe einzugreifen. Ich glaube auch 1,55 nicht, da muss schon viel mehr passieren. Da sind die Top 3 wirklich weit weg vom Rest der Welt. Und so stellt sich die Frage, was schwimmt Lukas eigentlich in Singapur, weil die 800 Meter Freistil liegen auch richtig schlecht. Das ist aber ein Problem für Zukunft Lukas und für Zukunft Swimcast, darüber sprechen wir nicht heute. Viel interessanter ist eigentlich, dass hinter Lukas und Cornelius die Bronzemedaille nach Leipzig geht, nämlich an Timo Sorgius, sicherlich ein nettes Gimmick, mit dem keiner der Beteiligten gerechnet hätte. Und damit kommen wir zum Lagenschwimmen und zum letzten Einzelstart dieser deutschen Meisterschaften. Über die 200 Meter Lagen gewinnt Jeremias Pock mit 200stel Vorsprung vor Luis Dramm. Keiner von beiden knackt die 2-Minuten-Marke, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Über die 400 Meter Lagen ist es dann Cedric Büssing, der im Vorlauf 700stel noch über der WM-Norm bleibt. Im Finale allerdings reicht es dann endlich im vierten und letzten Anlauf, die WM-Norm zu knacken, das dann auch relativ deutlich für 13,56 seine Zeit, das ist 2 Sekunden unter der geforderten Normzeit, aber wir sprechen dann im anschließenden Interview über seinen Struggle der letzten Wochen und die Folgen des Olympia-Erfolges und warum er vielleicht gar nicht so unerwartet erst im vierten Versuch diese Norm geschwommen ist.
Ja, auf jeden Fall, ich war vor 3 Wochen richtig krank und es hat mir einfach jetzt die ganzen letzten Wochen und auch letztes Wochenende, heute Morgen noch an Kraft gefehlt. Auch jetzt das Rennen lief eigentlich sehr hart, also es hat sich deutlich härter angefühlt, als es sein sollte, denke ich mal. Ja, aber ich denke, jetzt nach einer nacholympischen Saison ist es in Ordnung und wir haben ja jetzt noch ein paar Monate, um daran nochmal zu fallen, zu arbeiten und wieder nach vorne zu schauen.
Stichwort nacholympische Saison, du warst in Paris gleich im Finale. Das ist natürlich einerseits eine absolute Motivation, andererseits auch ein bisschen Druck vielleicht. Wie hast du die Zeit seit Paris erlebt? Was hat das mit dir gemacht?
Ich habe mir vorgenommen, die Zeit danach erstmal zu genießen und das letzte Jahr mit meinen Freunden im College einfach Spaß zu haben, weil ich die 3 Jahre vorher das nicht so richtig genießen konnte. Das habe ich auch getan und dass jetzt das sich nochmal so ausgezahlt hat, freut mich natürlich umso mehr. Druck, ja klar, aber ich habe das Gefühl, ich kann unter Druck sowieso besser arbeiten als ohne Druck und von daher muss es auch mal so kommen.
Das war's dann auch. Das letzte Interview von diesen deutschen Meisterschaften, das letzte Einzelrennen dieser deutschen Meisterschaften und über alles das, was Richtung Staffeln passiert, Richtung Staffelnominierung, über die 100 Meter Rücken bei den Männern, habe ich gerade gut illustriert, wie schwierig diese Entscheidung ist und sein wird, sprechen wir dann. Mein Vorschlag nächste Woche, die Folge heute war jetzt lang genug und hat euch hoffentlich nochmal mitgenommen Richtung Meisterschaften, Richtung Meisterschaftsfeeling und hat nochmal deutlich gemacht, auf welchem Niveau sich das deutsche Schwimmen aktuell befindet, in welchen historischen Dimensionen wir hier unterwegs sind, über die 100 Meter Delfin der Männer, über das Brustschwimmen der Frauen, über die Langstrecken der Frauen und der Männer sind wir in der Spitze so gut besetzt, wie wir das noch nie gewesen sind. All das weckt zu Recht positive Erwartungen Richtung Weltmeisterschaften in Singapur, ohne zu viel Druck aufbauen zu können, denn das hat auch Sven Schwarz ja im Interview ziemlich gut gesagt, ey, wir sind alle bloß Menschen, wir sind keine Roboter und Maschinen, die man an- und ausschalten kann, beliebig wie so eine Waschmaschine und dann funktioniert das Ding, sondern es können komische Tage passieren, die Konkurrenz ist nicht zu verachten, nicht außer Acht zu lassen, ist auch mit in die Verlosung einzubeziehen, die stehen ja auch nicht still und gucken zu, was wir hier machen und so ergibt sich eine spannende Gemengelage für die Welttitelkämpfe Ende Juli in Singapur. All das, was den Nachwuchs angeht, werden wir uns in den kommenden Wochen auf jeden Fall noch widmen. Da kommen jetzt demnächst noch deutsche Jahrgangsmeisterschaften. Es werden die JEM-Teams, die AOF-Teams, die U23-Teams nominiert. All die sollen auch noch ihre Bühne bekommen. Nicht heute, aber in den nächsten Wochen auf jeden Fall garantiert. Vorher gibt es aber noch eine Bühne bei den nachfolgenden Wettkämpfen dieses Wochenendes, beim Dr. Otto Fahr Schwimmfest in Stuttgart, beim Biber Cup in Feuerbach, beim Ritterschwimmen in Wernigerode unter anderem und sicherlich noch vielen, vielen Wettkämpfen mehr. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Es war vor allen Dingen auch eine Freude, in Berlin vor Ort zu sein, mal wieder bekannte Gesichter zu treffen, viele Gespräche zu führen. Bleibt so fröhlich, bleibt so optimistisch. Ich sage herzlichen Dank an alle Supporter, die dort draußen unterwegs sind. Unter paypal.me/swimcast steht euch die virtuelle Badekappe immer offen. Ihr dürft gerne E-Mails schreiben, Kommentare verfassen, mir eure Meinung sagen. Bleibt gesund, bleibt wohlauf und frohes Schwimmen. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann zur gewohnten Zeit am Freitagmorgen. Ciao!